Naja, das ist jetzt zum letzten Mal, dass wir diese Maus verwenden.
Tierversuche in Code Culture.
Ja, und dann wird sie vernichtet.
Ey, du bist richtig laut, ey.
Ja! Und durch eine neue ersetzt. Du bist zu leise, Lukas.
Bin ich zu leise? Soll ich mich nochmal lauter pegeln?
Du musst dich lauter pegeln. Schau mal, dein Pegel ist viel zu klein.
Du bist zu laut, oder nicht?
Nein, das ist voll okay. Schau mal, ich habe keinen roten Ausschlag, ich habe nichts.
Naja, also in der Software hast du jetzt keinen roten Ausschlag, aber in echt natürlich schon. Hallo und willkommen zur 134. Folge Code Culture Podcast.
Okay.
Dachte, ich mach mal was anderes.
Die Leute wollen mehr vom selben, Lukas.
Nee. Heute mal ein bisschen Switch-Up. Ja? Außerdem wisst ihr gar nicht mehr, wie das Intro ging. Ihr habt uns nämlich seit 2 Monaten nicht mehr gehört, glaube ich.
Nee, ich glaube, wir hatten eine Folge, oder?
Hatten wir im November eine Folge?
Magst du mal kurz mal sagen, welche Folge wir sind und welches Datum?
Ja, 134 habe ich schon gesagt. Und das Datum ist der 22. Dezember. Alter, in 2 Tagen ist Heiligabend.
Freust du dich schon?
Eigentlich nicht. Also eigentlich ist es mir relativ gleich. Ich freue mich auf hoffentlich nicht zu viel Familienstress, kein Beef und also zum Essen gerne. Aber sonst, ja,
Es wird super, Lukas.
Bist du so ein Weihnachtsmensch?
Das Problem ist, dass ich ja seit ich 16 bin Organist bin.
Aha.
Und
das heißt, du machst viel mit Organen, oder?
Ich mache an Weihnachten was mit Organen. Und
so ein schlechter Witz.
Also mein Weihnachten ist praktisch auf der Orgelbank. Das heißt, ich habe meistens alle Gottesdienste am Heiligabend. Und dieses Sehr Mal gut. sogar noch einen am ersten Christfest. Das heißt, ich bin so gut wie gar nicht da.
Christfest? Der erste Weihnachtsfeiertag?
Der erste Weihnachtsfeiertag, der heißt im Kirchenkalender Christfest. Und es ist, ja, es ist schön, weil man da halt viel Musik machen kann. Aber es ist eine unglaubliche.
Aber es ist ja auch nicht deine Musik.
Nee, es ist nicht meine, also, schöne Musik. Also so Ode Fröhliche und Stille Nacht ist schon schön.
Ja, aber ist das nicht auch, wie oft musst du es dann machen?
Es ist auch kitschig und man kann es eigentlich schon, das ist jedes Mal das Gleiche. Und
also ich will es dir jetzt nicht schlecht reden oder so.
Ja, ich versuche es mir gerade schön zu reden.
Okay. Nee, also, voll geil, also kann ich voll nachvollziehen, ja.
Weißt du, was die große Herausforderung ist? Man spielt ja das Ding meistens so ein bisschen so halb vom Blatt, aber man hat sich's vorher ins Kurzzeitgedächtnis gepumpt.
Mhm.
Und wenn du halt 5 oder 6 Gottesdienste hast, dann reicht dein Kurzzeitgedächtnis nicht dafür.
Mhm.
Das heißt, du musst dann zwischendrin immer für die Gottesdienste, die jetzt kommen, nochmal üben. Und das ist stressig.
Boah, das ist natürlich doof.
Das ist doof, ja.
Das ist natürlich doof. Kannst ja nicht irgendwas von VRS, NSMV machen einfach?
Du meinst, was ich schon kann?
Ja, eben.
Das ist aber kein Weihnachtslied.
Ja, egal. Fällt das merken auf. Die noch nicht. Ja,
ob Ode Fröhliche oder.
Auf jeden Fall, wir machen Tech-Podcasts in einem Tonus, den wir uns raussuchen.
Das ist eigentlich eine gute Tagline.
Oder? Also wir machen das halt, wenn wir Zeit haben und wenn wir Bock haben und dann kommt halt eine Folge. Obwohl es natürlich für den Algorithmus besser wäre, wenn wir das in einem richtigen Rhythmus machen. Aber
ja, apropos Algorithmus, wir sind tatsächlich jetzt bei einigen von diesen Hörerbefragungen mit dabei. Ich weiß nicht, ob du unsere E-Mail-Adresse verfolgt hast.
Ja, du hast mir eine Sache weitergeleitet oder so.
Genau, also long story short, wenn ihr gefragt werdet, wenn ihr irgendwo so eine Umfrage kriegt, welche Podcasts ihr hört, dann dürft ihr sehr gerne uns anklicken und uns benennen. Da werden dann so Markterhebungen gemacht. Wir sind jetzt so in so einem Threshold irgendwie drin.
Frage ich mich, wie viele Leute da sagen, ja, Code Culture, bester Podcast.
Ja.
Haben wir nicht einen Rewind in Spotify auch?
Wir haben einen Rewind und wir haben auch einige Sachen gekriegt. Also ich habe privat einige gekriegt.
Das zeigt er mir immer nicht.
Ja, ne? Das
darf mich nicht freuen.
Nee, du darfst dich nicht freuen. Du bist hier geknechtet und musst Dinge
Tische
erzählen.
Aufbauen im
Tische
Lo-Fi.
Aufbauen, ja genau. Kommen wir zum Feedback und Rückblick.
Ja.
Ich war geschockt, Lukas.
Ich auch.
Und zwar nutze ich ja ein Stream Deck, nicht weil ich ein toller Streamer bin, sondern weil ich den ganzen Tag in Teams-Meetings hänge und damit meine Kamera und vor allem den Mute-Button und die Reactions damit steuere.
Ja.
Und dann Breaking News, Microsoft hat ja Teams reimplementiert, zumindest für den Mac.
Ja.
Und hat dann diese API gekillt, mit der Third-Party-Systeme diese Sachen steuern können.
Ja.
Und ich war fuming.
Geil.
Also nicht nur, weil ich ja 130 Euro für dieses Ding bezahlt habe, sondern weil das halt mein Workflow ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie oft du in Teams-Meetings bist.
Gar nicht, wir benutzen Google Meet.
Da ist es wahrscheinlich noch schlimmer, irgendwie mit diesem Mute-Button zu finden, bis in 1000 Browser machst, nebenher 1000 andere Dinge und dann,
ja.
Und dann findet man den Mute-Button nicht und dann muss man niesen und findet ihn. Also ganz, ganz, ganz doof. Aber Lukas, mein Ärger hat geholfen.
Okay.
Ich habe ihn nicht ins Internet geschrien, aber tausende andere Menschen haben das gemacht.
Und dann?
Und dann ist Microsoft backgepaddelt.
Sehr gut.
Das heißt, diese API, die gibt's jetzt noch und sie wurde nicht zum 1. Dezember deprovisioniert und ich kann jetzt noch wunderschön muten.
Vor allem, was ist denn der Grund dafür? Das ist doch einfach ein cooles Feature.
Ich glaube einfach, dass es vom Backlog her oder von den Ressourcen wahrscheinlich nicht gereicht hat.
Ja, aber es gibt doch jetzt AI-Coding.
Können wir den Agent? Mit der AI gemacht, Copilot und gutes.
Ja. Weiß ich nicht. Naja, ich kann auch was zu Microsoft sagen, weil wem gehört denn GitHub? Ja, Microsoft. Gibt's auch sehr viel Trara rum. Ich glaube, das wollte ich hier auch noch sagen in dem Punkt. Ja, auf jeden Fall benutze ich ja GitHub, um meine privaten Repos quasi zu hosten. Ne? Ich habe ja letzte Folge über mein Nix-Repo geredet. Ne? Shiny Flakes heißt das. Das ist eine Anlehnung auf diesen Drogenboss aus Deutschland tatsächlich. Ah. Ja. Wenn ihr das kennt. Kennst du es?
Ja, klar.
Ja. Kann ich übrigens sehr empfehlen, How to Sell Drugs Online Fast, ne? Basierend auf diesem Typen. Und was ich sagen wollte ist, ich benutze GitHub Actions. Ich habe ja letztes Mal gesagt, mit Renovate für Container-Updates. Und das funktioniert auch einwandfrei, das ist super geil. Ich habe bloß das Problem, dass meine System-Updates damit ja nicht abgedeckt sind. Jetzt ist es natürlich so, du benutzt ja zum Beispiel unattended Upgrades auf Ubuntu.
Ständig und immer.
Ja. Ja. Ist ja auch cool, finde ich auch sehr geil, weil einfach immer das System up-to-date zu halten ist sehr guter Best Practice auf jeden Fall. Geringeres Security Exposure zu haben einfach, wenn man die neuesten Packages hat. Und das ist in Nix natürlich ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man sagt, man benutzt Flakes. Das ist quasi so wie ein Dependency Manager, den du nutzen kannst. Und dann hast du eine Flake Lock, in der quasi die letzten Versionen von den Packages quasi drin steht. Oder vom Package Repo. Und dann ist natürlich das Problem, ja, wie update ich das jetzt? Jetzt habe ich im NixOS Meetup gibt's den tollen Jörg, aka MIG92, der das halbe Nix-Ökosystem irgendwie maintained. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Aber der hat eine Action auf GitHub, mit der man die Flake-Inputs, also diese Flake-Log, updaten kann automatisch.
Geht es dann mit Renovate? Nee, nicht mit Renovate, mit den Dependency-Updates oder ist das eine separate Action?
Das ist eine separate Action.
Okay.
Weil, also es gibt zwar Nix in Renovate, das funktioniert aber nicht und die fixen das auch nicht, weil, keine Ahnung.
Genau, aber bei Renovate ja Third Party ist, wie heißt der Dependerbot heißt das?
Ach so,
Ding von GitHub.
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht ausprobiert. Weil, da komme ich aber gleich nochmal drauf, ich will nicht so abhängig von GitHub sein, tatsächlich. Und ja, jetzt kann ich natürlich automatisch die Flake updaten, hab aber ja das Problem, wie kriege ich das jetzt aufs System? Ja? Jetzt kann man natürlich in einer Sicht sagen, okay, ich push das quasi in der Action oder ich deploy das in der Action aufs System. Ich habe aber so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich in eine GitHub-Action mein SSH-Key reinmache, um dann
sollte man, glaub ich,
das zu deployen, ist so ein bisschen schwierig. Und dann dachte ich mir so, da gibt's doch so ein Konzept, das nennt sich GitOps. Da ist ja quasi das die Inversion davon. Da hast du nicht, dass das die Pipeline, die dann den Deploy-Key hat, sondern die Maschine selbst holt sich quasi immer die neueste Konfiguration und deployt die einfach auf der Maschine. Und das geht tatsächlich mit einem Modul, was es in NixOS einfach gibt. Das heißt einfach Upgrade und es ist ein Systemd-Service, der in einer bestimmten Zeit immer läuft mit einem Systemd-Timer. Und der kann dann zum Beispiel auch auf eine Flake, auf ein Flake-Repo zugreifen und sich dann immer den neuesten Stand holen und updaten. Da habe ich es jetzt auch noch so gemacht, nach jedem Update kriege ich eine E-Mail, ob es successful oder ein Error war. Einfach damit ich zum Beispiel auch Errors oder Warnings mitkriege, falls da irgendwas schiefgegangen ist. Und ich muss sagen, das funktioniert echt top. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und genau, das zu der News. Ich glaube, mehr will ich dazu nicht sagen. Kann ich sehr empfehlen. Jetzt habe ich meine Server sind immer top up to date und auch alles in Git, alles deklarativ. Das ganze System komplett deklarativ. Wie geil ist das? Das ist so, weißt du, einfach nur dieser Gedanke macht mich geil. Das ist einfach toll.
Es muss wunderbar sein,
ja,
Lukas.
Ja, es ist, du musst schon sagen, das ist schon ganz cool.
Ja, es ist cool, aber ich würde diese Strecken halt nicht gehen.
Richtig, ich verstehe das schon, aber es ist schon cool, müsst ihr auch zugeben.
Weißt du, was auch cool war?
Perturbator.
Ich war am besten Konzert seit dem Ende von Corona, Lukas. Und das will was heißen.
Okay.
Und zwar habe ich ein neues Genre entdeckt. Und dieses Genre heißt Dark Synth Wave.
Mm. Kenne ich sogar.
Kannst du dir ein bisschen was drunter vorstellen?
Ja, da habe ich schon, glaube ich, Sachen gehört.
Ja, das ist schön.
Gibt es auch Perturbator.
Perturbator, genau.
Ja, das habe ich auch nicht in den Shownotes gelesen.
Ja, das ist super. Und ich habe mir das neue Album einfach mal so ein bisschen reingehört, gedacht, Mensch, das ist eigentlich ganz cool. Besorgte da mal Karten für das Konzert in München. Und Lukas, es war unglaublich. Also,
okay.
Es ist eher so eine Metal-Audience, tatsächlich so eine Metal-Gothic- Audience, extrem freaky. Also man kam sich so vor wie so eine, wie diese Matrix, kennst du diese Matrix-Party, so im Teil 3 oder 4?
Nee.
Also so eine absolute Industrial-Party.
Ah, okay. Doch, ich weiß, was du meinst, ja.
Die Lichtshow, also Perturbator ist einfach nur Synthwave, das besteht aus dem Musiker selbst, das ist ein Franzose, an den Keyboards.
Franzosen!
An den Keyboards und ein ultra guter Drummer. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine geile Lichtshow gesehen.
Okay,
und ich bin mir ziemlich sicher, dass die daran wahrscheinlich nahe am Bankrott schrammen, denn ich habe mir gedacht, Mensch, die hatten irgendwie, ich glaube, so 50 oder 60 so bewegliche Leisten, die so kleine Spots dran hatten, die mit RGB gesteuert, also RGB-fähig waren, ziemlich lichtstark, aber auch motorisiert.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn der sich 50 leisten kann,
dann kann ich mir eine leisten.
Dann kann ich mir doch für meine Show mal eine kaufen.
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich am Ende der Show einfach nochmal vor und habe dieses ganze Lichtsetup abfotografiert und dann in der Bahn nach Hause recherchiert, was der ganze Bums kostet und eines davon halt 5000 Euro. Und das hat mich dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht.
Geil.
Aber ich würde euch jetzt empfehlen, die Show anzuschauen, aber die Tour ist leider zu Ende.
Scheiße.
Deswegen, wenn es mal eine Festivalshow gibt oder sowas, unbedingt reinhören. Und es hat mich sogar so inspiriert, Lukas, dass ich jetzt VRS in diese Richtung entwickeln möchte.
Okay.
Und ich muss gestehen, ich werde mir eine LED-Wand kaufen.
Für die Auftritte?
Ja.
Ach so. Ja, du hattest mir das auf Signal geschrieben und ich dachte so, was will der denn mit einer LED-Wand in seiner Wohnung?
Nein, natürlich für die Auftritte.
Geil, wie teuer?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht zum deutschen Vertragshändler des Vertrauens und muss dann, also ich will eine kleine, ich will eigentlich nur so eine Art Monolith hinter mir, also 1 Meter breit, 2 Meter hoch. Und die dann halt auch gecased und mit HDMI, also dass man es mit Consumer-Kram anschließen kann.
Ja.
Wenn man es in einem deutschen Händler kauft, landet man jenseits der 10.000 Euro.
Sehr gut.
Jetzt kommt das Aber.
Aber?
Alibaba.
Okay.
Es ist unglaublich, Lukas. Man schickt denen einfach nur eine ganz kurze Nachricht, so, hey, pass mal auf, ich brauche für eine Show irgendwie 1x2 Meter.
Ja.
Und 3 Stunden später, selbst wenn es bei denen mitten in der Nacht ist, hast du ein perfektes Angebot mit jedem Kabel, mit jeder Muffe für ein Case. Alles ist dabei.
Mhm.
und der Preis liegt jenseits der 3000 Euro.
Krass.
Also irgendwas so zwischen 2200, 2600 Euro, klar, Zoll und so kommen noch mit dazu.
Mhm.
Aber ich finde das unglaublich.
Ja, das ist schon cool.
Und das Schlimme ist, die lassen dich nicht mehr in Ruhe. Also die gib dir niemals dein WhatsApp.
Mhm.
Weil dann kommt irgendwie so eine Mary, die eigentlich wahrscheinlich ganz anders heißt, und die schickt dir dann jeden Tag irgendwelche Videos, wie dein Setup aussehen könnte.
Geil.
Und ich werde mir jetzt da, also Plan ist es dann so bis November, das ganze Zeug stehen zu haben, und ich werde euch am Laufenden halten, wie ich das Ding dann halt auch bediene, weil man muss es klar mit HDMI bespielen und da muss irgendwie Videomaterial drauf.
Ja.
Aber das war schon immer eines meiner großen Träume bei der Show Live Visuals da.
Geil. Ja, dann klaue ich das auch.
Wenn ich mal wieder eine Show.
Das fände ich schon sehr cool. Ja, was nicht so cool war, und damit ziehen wir auch so ein bisschen so eine News vor. Es gab ja eine krasse Vulnerability, sage ich mal.
In einem ganz, ganz, ganz verbreiteten Framework.
Richtig. Und ich sag's jetzt einfach mal, wir reden später nochmal in genauerem drüber, aber React to Shell, vielleicht habt ihr es mitbekommen, sonst bleibt dran, weil wir reden später noch darüber. Und ich dachte mir so, ja, krass, what the fuck, ey, gut, dass ich kein React benutze. Was mir dann aber nicht direkt eingefallen ist, also ich habe das schon direkt an dem Tag, wo das rausgekommen ist, habe ich das mitgekriegt natürlich und dachte mir so, ah geil, ich bin ja eh nicht betroffen, weil habe ja kein Next.js, aber der Lukas hat ja ganz viel self-gehosteten Stuff, die teilweise auch im Internet stehen. Und ein Kumpel hatte dann gesagt, ey, sein Server wurde gehijackt, aber tatsächlich war sein Server betroffen. Jetzt nicht, dass da alles komplett gehijackt wurde, aber er hatte auf jeden Fall eine Anwendung am Laufen, die vulnerable war. Die nennt sich Umami und das ist eine Analytics-Plattform, so wie Google Analytics quasi.
Ah, verstehe.
Und dann dachte ich mir so, ah ja, das benutze ich ja nicht, passt. Aber warte mal, ich habe ja auch eine Analytics-Plattform. Was benutzen die denn eigentlich für ein Framework? Gehe auf deren Seite, sehe Next.js.
Welches Framework ist es? Vielleicht habe ich das auch.
Ribbit heißen
ja,
die.
Ja, Plausible.
Ja, Plausible. Ich glaube, weiß ich nicht, ob die das benutzen. Kannst vielleicht auch mal gucken.
Könnt ihr mal schauen, was da passiert ist, ne?
Und da habe ich dann auch so in die Updates geguckt. Steht auch irgendwie, ja, vor 3 Tagen, fix for critical vulnerability React to Shell. Und dachte mir so, oh mein Gott, scheiße. Ich bin ja einfach vulnerable und hab das noch nicht geupdatet. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich da nicht die richtigen Tags benutze, damit ich die Renovate-Updates bekomme. Das habe ich dann auch gefixt, aber habe dann geguckt, ja okay, bin ich da irgendwie betroffen, keine Ahnung was. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, ich benutze ja Cloudflare vor all meinen Services. Bin dann in die Cloudflare-Konsole gegangen, um zu checken, wurde ich tatsächlich davor gerettet oder hat das einfach nur keiner benutzt auf meiner Domain. Geh rein und sehe tatsächlich, in den letzten 24 Stunden 2-mal versucht, wurde aber direkt geblockt von Cloudflare. Und da muss ich wirklich mal sagen, so oft wie Cloudflare jetzt in der letzten Zeit auch offline war.
Stimmt, da gab es ja auch die eine oder andere.
Genau, haben wir auch noch in den News, muss ich sagen, Alter, da habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich so paranoid bin. Und dieses Setup so.
Wie ist das eigentlich mit Cloudflare? Macht das auch deine SSL-Termination oder musst du das selber machen?
Die musst du auch nochmal selber machen, aber die machen das auch für dich. Du kannst mehrere Modi einstellen, wie die SSL machen, weil die müssen natürlich, wenn die das proxyen, müssen die natürlich an ihrer Stelle auch nochmal SSL machen. Aber du hast quasi zwischen Cloudflare und deinem Server auch nochmal SSL. Das heißt, ich habe selber nochmal Let's Encrypt-Zertifikate an den Servern. Und aber auch Cloudflare selber hat...
Brauchst du dann nochmal einen Proxy oder kannst du das irgendwie an die Docker... Gibt's da so ein Docker-Dings?
Was meinst du damit genau?
Also dass Cloudflare sagt, hey, ich bin hier so ein... Also wir divergen komplett vom Thema, aber das interessiert mich jetzt.
Ja.
Also Standard-Setup wäre ja zu sagen, du hast zum Beispiel einen Nginx
genau.
Reverse-Proxy oder einen Nginx-Proxy-Manager oder einen Traffic. Und der läuft ja auch als Container. Und der bindet dann auf Port 80 und 443.
Genau.
Und macht dann intern über ein Docker-Netzwerk den Zugriff auf die tatsächlichen Services.
Genau.
Gibt es sowas auf dem Cloudflare, oder muss man das mit Traffic oder Nginx selbst machen?
Du musst essentiell gar nichts machen. Du machst dein Setup genauso, wie du es jetzt auch machst.
Ja, das will ich ja nicht. Ich will ja meinen Nginx Proxy Manager loswerden.
Nee, das geht nicht. Ja, also okay. du brauchst natürlich schon irgendwas, was das auch nochmal proxyen kann. Und das ist auch, also der Best Practice ist, dass du selber nochmal einen Reverse Proxy hast, der TLS Termination macht, damit du halt End-to-End SSL Encryption einfach hast. Genau. Und ich muss sagen, das hat mir schon den Arsch gerettet. Ja? Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt potenziell, da hätte man dann sehen können, wer auf meine Seite zugegriffen hat, aber potenziell auch welche IP-Adressen und so. Das ist wahrscheinlich auch nicht so geil. Aber meine Paranoia war gerechtfertigt und ich wurde vor einem Zero-Day-Exploit beschützt. Das ist doch geil.
Ja, das ist nicht schlecht.
Und wenn das nicht das Argument ist, um mein Setup zu kopieren, dann weiß ich es auch nicht, Markus.
Ja, also mein Argument ist, dass ich halt nicht, ich habe halt die Paranoia vor Cloudflare und nicht vor Zero Days.
Ja, also so viele Zero Days, wie es irgendwie in letzter Zeit schon gibt, da na, weiß ich nicht. Da bin ich schon, aber da komme ich gleich auch nochmal drauf, wie man das potenziell sogar self-gehostet ohne Cloudflare machen kann. Aber,
sehr spannend. Ja. Weißt du, was auch mega spannend war?
Papier.
Mein Vortrag an der THI.
Ach so. Aber das ist schon das Thema, oder?
Das ist schon das Thema.
Ja, okay, sehr gut.
Nämlich, da gibt es so einen studentischen Verein, der heißt Neuland.
Ah ja. Und in Ingolstadt, oder?
In Ingolstadt,
ja.
Genau, an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und das ist so ein bisschen Asta Usta, so eine.
Asta Usta?
Ja, unabhängige Studien, irgendwas.
Ich kenne nur Asta Bonica.
Das sind so diese klassischen Studentenvertretungen und das ist da halt der Neuland e.V. Und die machen eine Eventreihe namens Cookie Talks und das kann man sich vorstellen wie ein Meetup. Da gibt es dann halt drei Vorträge und ich und ein Kollege von mir haben da gesprochen und zwar habe ich ganz, ganz, ganz clickbait-mäßig den Vortrag gehalten in 30 Minuten zum eigenen AI-Startup.
Oh mein Gott. Ja.
Mit Quarkus und Langchain4j. Und hat mega Spaß gemacht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir so ein kleines Startup überlegt, welches Changelogs aus Git Commits generiert. Also du kannst praktischen.
Das hatten wir schon mal als Projekt bei der Excentra, oder
ja, genau,
nicht?
Genau, aber jetzt halt mit der AI.
Ja, okay.
Und
ja, stimmt, das ist gar nicht so doof.
Und es funktioniert, also ich nutze es tatsächlich inzwischen, aber es funktioniert wirklich überraschend gut.
Ja, ich klaue das.
Also es nutzt die, es ist Open Source.
Sehr gut.
Das heißt, glaube ich,
baue ich da drauf eine Firma auf.
So, und macht es halt irgendwie, also nutzt die GitHub API, um Start und Ende, also die zwei Tags irgendwie anzugeben, die du halt vergleichen möchtest.
Ja.
Und dann wird sowohl eine Store Description, also für einen App Store gemacht, als auch eine Itemized Changelog als Markdown.
Ja, sehr nice.
Und ja, also ich war echt wieder überrascht, wie wenig die Studierenden oder generell so Softwareentwickler checken, wie einfach es ist, mit AI zu entwickeln. Also nicht die Software mit AI zu entwickeln, sondern halt diesen Billo-Request mit Langchain4j an ChatGPT oder was auch immer zu machen.
Ja.
Um dann strukturierte Daten zu kriegen, die diese Changelog machen. Also war cool, hat Spaß gemacht.
Geil.
Hat, glaube ich, ein paar Augen geöffnet.
Wäre ich vielleicht auch mitgekommen. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Oder ist das nur für Studierende?
Ist nur für Studierende. Also.
Ah, verstehe.
Ja.
Immer diese Elite.
Aber ich will den Vortrag eigentlich nochmal recyceln bei der Java User Group München. Und da kannst du dann mit vielleicht sogar einen zweiten Vortrag machen, weil.
Gerne.
Können wir uns überlegen, was wir da tun?
Gerne.
Zwei, drei, vier Dinge will ich noch verbessern an dem Vortrag, weil die Demo auch wieder, weißt du, musst du warten und bla und blub und Talk nicht da und Endvariable aus Versehen gezeigt. Also so ein paar Dinge, die man nicht tun möchte.
Ja. Sehr gut.
Und dann können wir da vielleicht mal einen Java User Group Talk machen.
Ja, sehr cool. Genau. Dann komme ich drauf zurück wie man das Cloudflare-Setup vielleicht auch lokal hosten kann. Ich bin natürlich nicht nur so paranoid, dass ich das, dass ich Cloudflare zu 100% vertraue, dass die jeden Attack-Vektor abwehren. Deswegen muss ich natürlich WAF, also Web Application Firewall, auch nochmal auf meinem Server selber machen. Und hatte ich in der Vergangenheit, habe ich da tatsächlich von OWASP Mod Security genutzt.
Das so ach, den kenne ich sogar.
Ja, das ist so ein Classic Framework, was man in Nginx und HTTPD nutzen kann.
Genau, daher kenne ich es noch, deswegen heißt es da auch noch Mod-Security.
Genau, so genau. Das ist mittlerweile, ist das, haben die das nochmal standalone?
Ja, generalisiert
als,
und so.
Ja, genau. Aber ich habe das versucht, also ich habe das schon vor Ewigkeiten aufgesetzt und war eigentlich der Meinung, dass es funktioniert, weil ich da auch schon mal ein paar Mal abgeblockt wurde durch irgendwas. Aber das Ding ist, ich krieg da irgendwie die ganze Zeit Sec-Faults. Segmentation Falls in den Workern, keine Ahnung warum, ich habe da ewig lang jetzt gedebuggt, geguckt, mit der AI gefragt, okay, wie kann ich so einen Core-Dump mir angucken, woran liegt das? Anscheinend liegt das an PCRE2 Just-in-Time-Compilation.
Ach super.
Irgendwas, es gibt da anscheinend ein
Issue. Weißt du, was ich da immer mache?
Was?
Mir einen neuen 5-Euro-Server von Hetzner nehmen und es da dann installieren und es geht.
Nee, weil das liegt tatsächlich an der neuesten Version.
Ah, okay.
Also es liegt nicht irgendwie an, vielleicht liegt es auch ein bisschen am esoterischen Setup, dass es nicht ganz so einfach ist, irgendwie das aufzusetzen. Jedoch bin ich mir relativ sicher, dass das einfach gerade in der Library kaputt ist oder so. Und dann dachte ich mir, das Setup ist eh so mega kompliziert und anstrengend aufzusetzen. Und dann habe ich mich nochmal umgeguckt und es gibt Lösungen, die sind aber alle mega heavy und mega nicht deklarativ.
Oh nein.
Also alles mega viel
ganz
so.
Schlimm.
Ich habe eine Docker Compose mit 8 Services und dann hast du eine Web-UI, wo du dann irgendwie eintragen kannst, ja hier das und hier den hier und das finde ich alles scheiße. Und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mir nochmal an. Vielleicht muss es ja auch nicht Nginx sein, den ich nutze und tatsächlich gibt es von OWASP ein zweites Projekt, das nennt sich Coraza oder Coraza oder wie auch immer. Link in den Shownotes und das Ding hat eine Caddy-Integration, weil das ist in Go geschrieben und ist deswegen relativ einfach da zu integrieren, weil Caddy ist auch in Go geschrieben und ich muss sagen, das ist mega einfach. Ich sag da einfach nur hier order first Coraza, dann sage ich an jedem Host, den ich definiere, ja, mach mir hier die OWASP Top 10 Rules, also das Core Ruleset von denen und zack, funktioniert einfach. Und ich bin echt zufrieden damit. Das hat jetzt auch schon alleine in dem einen Tag, wo ich das nutze, ich glaube 200 Requests oder so abgeblockt. Teilweise Sachen, die Cloudflare auch nicht direkt blockt. Und selbst wenn ich jetzt Custom Rules hätte, dann ist das mega einfach, die da auch zu adden tatsächlich. Und ja, kann ich mega empfehlen. Wer das natürlich auch auf seinem NixOS-Server haben möchte, der kann natürlich einfach meine Files kopieren und das bei sich genauso aufsetzen. Ja?
Dann pack die Links doch in die Shownotes.
Ja, das machst du dann, genau.
Noch nicht drin.
Ja, das machst du dann, genau. Perfekt, danke.
Papier, Lukas, Papier.
Ach so, ja. Papier. Du hast Apple. Also,
nee,
ein
tatsächlich
iPad
nicht.
Hast du
ich
doch.
Ich habe ein iPad, ja.
Ja, genau.
Und wenn du dich noch erinnerst, ich hatte früher ja auf diesem iPad immer meine Notizen geführt. Und zwar in der Regel mit Good, wie ist das Ding? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Good Notes.
Ja.
Und dem Apple Pencil. Und ich fühle es einfach nicht mehr.
Eieiei. Bist einfach nicht mehr, du vibest damit nicht mehr. Oder
ich hatte
was?
Dann tatsächlich einfach mal wieder so ein Notebook in der Hand, so ein Leuchtturm-Dings.
Mhm.
Und ich muss schon sagen, diese Verbindlichkeit vom Papier, die ist einfach toll.
Ich hasse Papier. Ich hasse es, selbst zu schreiben.
Und ich schreibe jetzt wieder regelmäßig. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen am Bullet Journaling ein bisschen orientiert, nicht komplett. Was das Bullet Journaling ist, das ist so ein Regelset an so To-Dos.
So wie so Zettelkasten aus. Quasi ja, für also Note-Taking.
Genau, für Note-Taking. Ja. Ich nutze da wirklich nicht alles, weil es auch teilweise sehr stark interferiert mit dem Getting Things Done, das ich woanders mache. Aber so ein bisschen habe ich mich dran orientiert und es funktioniert tatsächlich wesentlich, wesentlich besser und die Konzepte in meinem Kopf werden klarer, wenn ich die Sache verbindlich auf Papier schreibe. Und ich kann es wirklich nochmal empfehlen. Ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich nicht mal Haptik und so, klar, und das ist Papier, man kann blättern und so, sondern es ist diese Verbindlichkeit. Also ich schreibe auch ganz bewusst nicht mit Bleistift, sondern mit einem nicht löschbaren Füller.
Ach so, weil wenn du es dann tatsächlich aufgeschrieben hast,
dann ist es
dann hast du es aufgeschrieben. Genau.
Und dieser Mindswitch, dass du halt ohne Probleme noch was rumschieben kannst in GoodNotes und löschen und wieder alles dieses Temporäre und dieses Volatile, das sorgt dann dafür auch, dass die Gedanken, die man niederschreibt, so temporär und so volatil sind, zumindest bei mir. Und ich habe gemerkt, dass die Pläne und die To-Dos, die ich mir dann tatsächlich mit Kugelschreiber auf Tinte, auf Papier niederschreibe, dass die wesentlich bessere Qualität haben als den Quatsch, den ich vorher in GoodNotes geschrieben habe. Okay. Und deswegen mache ich das jetzt weiter.
Cool. Ja, weiß ich nicht, ob das so mit mir resoniert, das System.
Wie machst du deine Notizen?
Einfach gar nicht.
Gar nicht.
Das ist sehr.
Wie sieht es dann in deinem Kopf aus?
Unglaublich unaufgeräumt. Aber das Ding ist halt. Also ich bin tatsächlich, und das ist jetzt immer schwierig, weil ich bin nicht diagnostiziert, aber ich habe die Vermutung und man hat auch schon in meiner Kindheit die Vermutung gehabt, dass ich irgendeine Form von ADHS habe und so.
Ist es da noch nicht besonders gut, es aufzuschreiben?
Nee, weil das, ich kann mich da nicht hinsetzen, um das aufschreiben. Das ist kein, das funktioniert einfach nicht, weil das, ich verliere so schnell diese Konzentration, die ich bräuchte, um das aufzuschreiben. Ich kann nicht mich da hinsetzen und dann sagen, so, okay, ich möchte jetzt aufschreiben, ja, genau, und dann bin ich schon wieder so unaufmerksam und so unkonzentriert, dass ich dann das auch nicht mehr dabei habe und dann muss ich wieder irgendwas anderes machen.
Okay, das verstehe, das geht tatsächlich in diese Richtung, aber und, ich glaube, es kann helfen. Also
ja, ich kann mir das schon auch vorstellen, aber ich bin auch immer hingegangen. Also erstens, ich hasse es einfach auf Papier zu schreiben, weil ich so hässlich auch schreibe. Ich will einfach nur das so schnell wie möglich hinter mich bringen und dann macht das für mich keinen Sinn, das auf Papier zu schreiben. Und wenn ich das in Obsidian mache, das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, irgendwie eine Woche, da mir jeden Tag Notizen machen und dann
To-dos.
Daily Notes, genau. To-dos, keine Ahnung. Und dann ist diese Motivation weg und ich habe keinen Bock mehr, das zu machen. Ich kriege das einfach nicht hin.
Naja, ich mache das ja nicht, weil ich motiviert bin und weil es mir Spaß macht, sondern weil ich es dann kriegen muss.
Ja, aber das ist auch einfach nicht so, wie mein Gehirn funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber da wollte ich eh eigentlich mal mit einem Psychologen reden. Aber ja, find mal einen Termin, ne?
Ja.
Genau.
Gut.
NixOS, ich liebe es.
NixOS ist super.
Also, ich kann nicht aufhören.
Ich schau gerade deine. Also du erlebst praktisch noch NixOS, richtig? Also
Feedback und Rückblick ist. Also es ist für mich auch einfach.
Lebensinhalt, auch, Religion.
Ich muss wirklich sagen.
Kult.
Ich verstehe langsam, Kultur. Warum du so ein krasser Gentoo-Fanboy auch immer warst und immer darüber geredet hast und so. Das nimmt einen so komplett ein, aber das ist doch einfach geil. Ich liebe es. Kommt zum NixOS Meetup in München. Letztes Mal war richtig Full House. Insane, mega geile Leute dort, kann man mega geil abnerden und es macht einfach mega viel Spaß. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe mir gedacht, es reicht nicht nur auf meinem Arbeitslaptop NixOS zu haben oder auf meinem privaten Laptop. Ich will das jetzt auch noch auf meinem Desktop-Rechner. Und zwar, also wofür ich den Desktop-Rechner eigentlich genutzt habe, ist eigentlich nur Gaming.
Ist da dann eine Windows drauf?
Nee, sondern NixOS.
Und wie spielst du dann
Ja, das ist ja das Geile. Gar nicht. Nee, doch. Nee, und man muss sagen, und da muss man wirklich sagen, also Steam und Valve, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man nicht aus dieser Gaming-Bubble kommt, zu verstehen, warum Leute Valve einfach so unglaublich vergöttern, weil die sind einfach keine Wichser. Ich glaube, das ist eine Company, klar will die Geld verdienen, klar wollen die Profit machen und keine Ahnung was.
Du meinst, man ist dankbar, dass man nicht über den Tisch gezogen
richtig,
wird, das genügt
richtig.
Schon in dieser
Gaming. Das ist, aber man muss aber auch einfach sagen, im Vergleich zu den anderen Companies und vor allem auch, was die noch on top machen, was die vielleicht gar nicht machen müssten, das ist einfach so unglaublich. Die haben jetzt, weil, und das ist natürlich auch aus einem Business-Move heraus, aber was kacke ist für Valve, die sind eigentlich, verkaufen die einen Gaming-Marketplace. Das kennst du ja auch, Steam.
Klar, das ist ein Plattform.
Das ist
Plattform-Ökonomie.
Genau,
sie
genau.
machen Value-Added Reselling.
Richtig, und das ist ja am Ende des Tages, ist es ja so ähnlich wie ein App Store eigentlich.
Es ist ein App Store.
Richtig. Jedoch muss man sagen, dass sie ja eigentlich ist es schon ein App Store und vor allem nehmen die auch 30%, was auch teilweise sehr, sehr schwierig ist. Jedoch machen die halt zum Beispiel für Linux sehr, sehr viel, weil die nicht von Microsoft abhängig sein wollen. Ja?
Das ist ein guter Punkt. Also ich habe so verstanden, Valve hat ein ureigenes Interesse darin, dass die Games auch auf Linux laufen.
Richtig.
Und scheint es dann, also machen sie dann Frameworks oder incentivieren sie das?
Nee, und das Geile ist, wie man auf Linux Games spielt, ist immer über einen Compatibility Layer. Das heißt,
Ja, früher war es Wine.
Genau, früher war es Wine. Das gibt's auch immer noch. Es wird auch noch genutzt. Jedoch für Games hat, und das hat Steam eigentlich mit aufgebaut oder Valve, gibt's Proton, nennt sich das. Und das ist einfach ein Compatibility Layer für alle Windows Games und funktioniert halt out of the box sehr, sehr leicht mit Steam. Das heißt, wirklich, was du da machen musst, du installierst dir Steam auf deinem Linux-Ding und downloadest dir die Games, drückst auf Starten und es funktioniert einfach. Aber
ist es dann so, dass es steht dann in der Plattform drin, es wurde jetzt getestet mit Proton unter Linux, oder ist das so?
Das ist
Tryout.
Das ist nicht direkt integriert in Steam, jedoch gibt es da einen Community-Effort, nennt sich ProtonDB, wo das sehr, sehr gut dokumentiert ist. Da steht drin, da gibt es so verschiedene Tiers an Kompatibilität. Es gibt irgendwie Bronze, Silber, Gold und Platin. Und je nachdem, was für ein Ranking das hat, so gut funktioniert das dann halt auch auf der Plattform. Und warum die das eigentlich machen, ist eigentlich für ihre eigene Hardware. Sie haben ja jetzt das Steam Deck veröffentlicht.
Das wollte ich gerade sagen, Das ist ja Eigennutz, weil auf
richtig,
dem Steam Deck läuft kein Windows, dem ist
klar,
nicht.
Genau. Und man muss aber sagen, das benefitet halt nicht nur Steam, weil die machen das alles out in the open. Das ist nicht ein closed ecosystem. Das ist alles open source. Das ist alles das kann jeder sich so auch installieren ohne Steam. Und das ist einfach krass, das hättest du dir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, so viele Spiele auf Linux laufen zu lassen. Gestern habe ich Monster Hunter Wilds auf meinem Linux-Rechner gespielt.
Das geht dann auch so mit 3D-Beschleunigung und so, oder?
Ja. Okay. Da haben sie ja auch ganz viel Progress mit Vulkan gemacht. Ne? Es ist jetzt nicht mehr OpenGL, sondern Vulkan, was da genutzt wird als Renderer. Und auch das Geile ist, teilweise funktionieren Spiele besser auf Linux mit Proton als auf Windows selber, weil Windows einfach so scheiße ist, weil Microsoft dieses System so kaputt gecodet hat, dass die Sachen teilweise besser funktionieren auf Linux. Wie kann das sein? Wie kann Optimization besser auf einem System sein, was einen Compatibility Layer für diese Plattform erschafft?
Überrascht mich jetzt nicht. Also natürlich spielt ein Kernel und Speicherverwaltung und sowas spielt eine krasse Rolle bei der Performance von.
Klar, aber das ist halt, warum hat, also klar, Microsoft hat natürlich auch noch den Market Share durch alle Office-Anwendungen und keine Ahnung was, aber was hat man gesehen mit der Windows 10 End of Life Announcement? Einen riesen Influx an Leuten, die tatsächlich mal zu Linux switchen. Weil sorry, für Office-Arbeiten, klar, die Microsoft Suite funktioniert darauf nicht, aber wenn du jetzt nicht an Microsoft gebunden bist durch diese Produkte, dann ist Linux
natürlich
genauso gut, wenn nicht sogar teilweise besser für manche Anwendungen. Und ich sag dir, dieses Jahr und nächstes Jahr, sagen auch sehr viele in der Branche, ist die Zeit des Linux-Desktops gekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich vermisse eigentlich nichts so wirklich, bis auf Issues, auf die ich gleich nochmal komme. Oder sind die in dem Punkt auch nochmal? Ja, genau, die kann ich jetzt gleich nochmal, oder du kannst erstmal wieder einen Punkt sagen. Aber auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden. Vor allem mit NixOS und generell Linux, und es funktioniert einfach. Ich kann einfach gamen auf dem Ding. Und es ist, vor allem, weißt du, was geil ist? Ich habe nicht diesen constant Switch zwischen Environments.
Ja, das fühle ich, weil es hat schon einen Grund, warum ich überall macOS und alles irgendwie synchronisiert habe.
Ich muss wirklich sagen, ich war ja vorher auch immer auf macOS und dann switche ich immer wieder auf Windows. Alleine schon, dass Copy und Paste anders ist.
Copy und Paste ist anders.
Ich meine, wir hatten auch einen Kollegen, den das so sehr abgefuckt hat, dass er nur deswegen wieder auf Windows gegangen ist. Und es ist halt alleine, dass ich genau die gleichen Shortcuts, genau die gleichen Anwendungen, genau das gleiche Setup einfach habe für alles. Das ist so geil. Ich errate es euch. So, jetzt kannst du was machen.
Ich habe auch Linux
auf einem deinem NAS-System. Ja.
Und ich habe ja sowieso so einen Anfänger-NAS.
Ja.
Also so eine Disk Station 4 irgendwas.
Ja, Synology, ja.
Ist da von Synology. Und da passen bloß zwei Festplatten rein.
Mhm.
Und deswegen habe ich so ein, also nicht ein RAID, sondern halt so ein
Mirror.
So ein Mirror.
Ja.
Denn letzten Endes, es waren 2-4 Terabyte Platten drin und die haben dann einfach immer auf beide durchgeschrieben, dass wenn eine ausfällt, dass man dann einmal Redundanz hat. Und jetzt natürlich die Frage, wie erweitere ich jetzt dieses Ding? Weil klar, 4 Terabyte reicht nicht bis ans Ende aller Tage. Ich habe viele, vor allem Studioaufnahmen von meinen Bands, und die will man einfach nicht, wenn man später vielleicht mal remastern oder sonst was möchte.
Ja.
War mega teuer, gehen in die Zehntausende Produktionskosten. Da ist es ganz gut, wenn man davon eine Redundanz hat.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt die Platten gewechselt auf eine ultra triviale Art und es hat ultra gut funktioniert. Kannst du dir vorstellen, wie?
Nee.
Eine Platte raus, andere Platte rein.
Ach so, ja, okay. Ja.
Es piepst.
Ja.
Und es ist in 2 Tagen gesynkt.
Ja.
Zweite Platte raus, neue Platte rein,
ja.
Es piepst. Und es ist in 2 Tagen gesynkt und works like a charm.
Ja.
Also die User Experience war ultra gut. Ich habe jetzt 2x8 Terabyte drin.
Mhm.
Kostet jetzt nicht wenig, also man zahlt da schon seine 500 Euro.
Ja, vor allem, weil ja jetzt sogar die Preise von allen...
Von alles geht nach oben.
Alles, also RAM
geht krass nach oben, aber Plattenplatz auch. Und
danke AI. Ja.
Ich habe die Iron Wolf auch wieder gekauft, also typische NAS-Platten.
Ja.
Und das Schöne ist, ich habe jetzt einfach 2-4 Terabyte-Platten übrig.
Ah,
und da habe
cool.
ich mir jetzt eine Icy Box gekauft.
Mhm.
Und
kenne ich sogar.
Genau. Und das ist einfach, da machst du aus von einer internen Platte eine externe Platte.
Geil.
Und die stelle ich jetzt daneben.
Aber die sind auch nicht billig, ne?
Die sind doch 30 Echt? Euro oder so.
Ach krass, okay.
Also richtig voll okay und hat auch so einen Ständer und so, also funktioniert relativ gut. Und der Anwendungsfall, erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, dass meine Samples abgeraucht sind auf dieser SSD-Platte und ich keine Backups hatte?
Ja.
Jetzt habe ich welche.
Ja, sehr gut.
Denn das ist jetzt meine Backup-Platte für die Samples.
Ja.
Und das Schöne ist, ich kann die ja auch an das NAS anschließen. Also das NAS hat natürlich USB.
Ja, richtig.
Hab dann halt keine Redundanz für dieses Ding, aber das ist vollkommen okay.
Ja.
Das heißt, ich habe das jetzt nicht als Time Machine Backup, sondern als ganz normale AirSync aktive Platte da reingehängt. Ich habe dann ein kleines AirSync-Skript, das dann meine Samples immer synchronisiert.
Ja.
Und wenn man das nächste Mal dann eine Samsung SSD abbraucht, ist es soweit. Fein.
Cool.
Und ich kann es einfach rüberpacken. Und das Beste, Lukas, ich habe
ja
jetzt noch eine 4 Terabyte Platte übrig.
Okay, ja.
Und die spende ich hier diesem schönen Studio, weil weißt du, was keine Backups hat?
Der Mac.
Der Mac da drüben, genau.
Ah.
Also wenn da mal irgendwas passiert.
Dann brauchen wir noch eine Icy Box.
Dann brauchen wir eine Icy Box.
Ja.
Die lassen wir dann vom Verein bezahlen. Und dann haben wir hier eine schöne Time Machine.
Ja,
Backup-Festplatte, um auch Backups von zum Beispiel unsere Podcasts nicht, die laufen über mein MacBook, aber alle anderen Produktionen hier im schönen Lofi.
Ja, sehr cool.
Du hast neue E-Mails.
Nee, ich rede nochmal kurz über die Schattenseiten von NixOS oder Linux generell, weil ich möchte ein differenziertes.
Ein ehrliches, differenziertes Bild.
Richtig. Es gibt natürlich auch Probleme, sage ich mal. Ich habe sehr wenig, muss ich wirklich sagen. Ich weiß noch, wo ich früher Linux auch genutzt hatte, da gab es noch mehr Sachen, die vielleicht nicht richtig funktioniert haben. Mittlerweile ist das alles eigentlich relativ easy. Jedoch hatte ich jetzt das Problem. Ich habe einen nicht sonderlich leistungsstarken Laptop leider bekommen. Das ist also keine Pro-Maschine. Und dann ist es jetzt auch nicht die allerneueste Maschine, obwohl sie schon fairly new ist. Aber das ist tatsächlich hier auch das Problem. Und zwar bin ich auf ein ganz, ganz tiefes Rabbit Hole gegangen. Ich hatte nämlich das Problem mit meinem Arbeitslaptop, wenn ich die Kamera anhatte oder gescreenshared habe, ist
dann
mir
kannst du nichts anderes machen.
Das komplette System nicht mehr ansprechbar. Also erst nach einer gewissen Zeit. Ich weiß auch nicht genau, wann oder wie oder warum. Jedoch, also warum habe ich dann schon nachgeschaut? Und zwar habe ich vorher Firefox genutzt. Jetzt ist es so, dass Google dich bestrafen will dafür, wenn du natürlich keinen Chromium-Browser benutzt.
Was fällt dir ein, Lukas?
Weil die einfach Arschlöcher sind. Und
ich glaube, sie haben es einfach nur für Chromium optimiert. Oder noch schlimmer, nee, sie haben Chromium für dieses Ding optimiert.
Nee, das ist einfach. Das ist schon deliberate. Ich bin mir relativ sicher, dass das deliberate ist, genauso wie sie in YouTube deine Videos langsamer machen oder einen 5-Sekunden-Wartetimer am Anfang erstmal einbauen, einfach nur, weil du kein Chrome benutzt. Und das ist ja nachweislich so. Das hat man ja rausgefunden. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das deliberate ist. Aber egal, dann nutze ich halt Chrome. Huh? Ist mir auch scheißegal. Dann benutze ich halt für die Videomeetings benutze ich Chrome. Ist okay. Mach ich. Schau ich rein, geht trotzdem nicht. Warum auch immer. Ist trotzdem mega langsam, wird nicht irgendwie Hardware accelerated, warum auch immer. Guck ich mir an, woran liegt das? Guck in die Settings, steht da, Video Encoding ist nicht Hardware accelerated. Okay, guck ich mir an, woran kann das liegen? Frag die AI, bin da am Brainstormen, bin da irgendwie am Gucken, bin am Debuggen. Zwar eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, schaue ich, keine Ahnung. Irgendwann checke ich. Ich gucke selber, ja, möchte ich auch mal kurz sagen, die AI ist nämlich, in dem Punkt war die komplett dumm einfach. Ich habe auch mehrere Threads, ich habe sehr viel Informationen gegeben, ich habe mein Problem genau beschrieben, trotzdem die AI nicht geholfen. Ich gucke selber ins Arch-Wiki, finde eine Option, die einfach sagt, enable Hardware Encoding als Flag geht's. Und dann ist zumindest die Flag an im Browser. Das ist das, was ich eigentlich halt fixen wollte. Problem ist, bringt trotzdem nichts. Keine Ahnung. Ich probiere es weiter. Ich schaue am nächsten Tag nochmal rein. Ich versuche dies, ich versuche das. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe tatsächlich dann geschaut, es ist das neueste Encoding. Es ist nicht mehr VP8, sondern VP9. Und das ist schon mal deutlich besser. Und für mein Encoding benutzt der AV1. Das ist eigentlich genau das, was man will. Im Chrome. Und es hat dann irgendwann alles funktioniert. Ich habe alles richtig eingerichtet. Jedoch habe ich trotzdem das Problem, dass der auf diesem Laptop das nicht richtig machen kann. Warum auch immer. Oder ich glaube, da hatte ich nicht AV1, sondern da hatte ich dann immer noch VP9 oder VP8. Die AI sagt mir, auf genau diesem Intel-Chip ist anscheinend der Support für VP8 gedroppt worden, weil das benutzt ja keiner mehr.
Benutzt ja keiner mehr.
Am Arsch, benutzt das keiner mehr. Google Meet benutzt das, Alter. Oder Teams benutzt das teilweise auch. Das ist der Default-Codec für alles mit Video im Browser, in Firefox, in Chrome, keine Ahnung was. Ich dachte mir, okay, dann probiere ich es auf meinem anderen Laptop. Der ist eigentlich, hat die gleiche Gen an Intel-CPU und da funktioniert es einfach.
Hast du ein anderes Betriebssystem drauf?
Nee. Und das ist ja das Geile. meine NixOS-Konfiguration ist fast genau die gleiche. Also das ist ja sogar, mein ganzes System ist ja die Konfiguration. Und da funktioniert das einfach. Ich werde jetzt über die Feiertage mal, über meinen Urlaub, mal Ubuntu drauf installieren und schauen,
ob es dann geht.
Ob es dann geht oder nicht. Und dann, was weiß ich, machen. Aber auf meinem anderen Laptop geht's. Ich habe es auf meinem Desktop auch nochmal probiert und da funktioniert es auch. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es ist unglaublich. Aber ich kann nicht. Also Kamera geht jetzt teilweise, weil da benutzt er den besseren Codec, aber Screenshare will er einfach nicht. Da stürzt dann bei mir alles ab, der Browser raucht ab. Ich kann manchmal, muss ich einen Hard Reset machen. Absoluter Scheiß. Sonst sage ich jetzt noch ganz schnell, ich bin weggewechselt von Proton Mail zu Migado. Warum bin ich weggewechselt von Proton Mail? Das Problem ist, also das ist zum einen ein Vorteil, die encrypten natürlich für dich alles.
Ja.
Das Problem ist aber dann, du kannst die decrypteten Mails nur in deren Interface anschauen. Oder,
oh, verstanden, klar.
Oder du brauchst eine Bridge, die dir dann über deren API quasi die Mails dann ziehen
beim
kann.
Suchen
und
bestimmt
so.
Mega stressig.
Ja, und das ist halt mega der Kack. Und was halt auch nicht funktioniert, ist Kalender. Weil, ja, wie kriege ich jetzt diese encryptete Kacke aus dem Browser in meinen Kalender? Ja, dann muss ich die ICS-File downloaden und die dann irgendwie in meinen Kalender ziehen oder sonstiges. Oder wenn es direkt geedit wird, dann packt er das in den Proton-Kalender, aber den will ich ja auch nicht benutzen, weil der ist auch wieder encrypted, den kann ich nicht in anderen Kalender-Clients benutzen, einfach scheiße. Und dann hatte ich jetzt letztens das Problem, dass manche meiner E-Mails einfach nicht ankamen bei Leuten. Ich weiß nicht, ob ich da in irgendeinem Spam-Filter bin oder ob Proton-Mail selber in irgendwelchen Filtern drin ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das abgefuckt, außerdem wollte ich mal schauen, ob es da nicht irgendwie eine günstigere Lösung gibt oder eine einfachere Lösung gibt. Tatsächlich habe ich meinen Kumpel gefragt, Migado, auch in der Schweiz gehostet und 10 Euro im Jahr. Du kannst so viele E-Mail-Aliase benutzen, wie du willst. Es gibt bloß einen Limit anhand von wie viele E-Mails kannst du receiven und wie viele kannst du verschicken. Aber für einen privaten Nutzer, der das jetzt nicht irgendwie kommerziell macht oder sonstiges, ist das mega nice. Kann ich sehr empfehlen, Migado, packen wir Link in die Shownotes.
Klingt gut, weil ich bin ja privat bei Domain Factory und die sind jetzt komplett auf Exchange-Postfächer umgestiegen.
Ja.
Und erstens kosten die mehr.
Ja.
Und zweitens funktionieren die gut bei allem, was irgendwie auf die Exchange-API zugreift.
Ja.
Aber halt schlecht bei allem, was irgendwie SMTP oder sonst irgendwas nutzen möchte.
Und da ist es halt, ja, Migado ist halt wirklich einfach nur mega simpel. Du hast ein Interface, wo du deine Mailboxen verwaltest. Aber es gibt auch zum Beispiel keine Web-UI für deine E-Mails. Ja. Das ist einfach nur ein SMTP und IMAP. Und jeder E-Mail-Client, den du haben willst, funktioniert damit. Fertig. Ja. Mega geil.
Auch mega geil ist das Studio, in dem wir hier aufnehmen, Lukas.
Richtig.
Es ist das Ende vom Jahr und am Ende vom Jahr muss Budget ausgegeben werden.
Ja.
Deswegen haben wir jetzt zwei Tischchen. Die sind schon gut, oder?
Finde ich schon. Also ich muss auch sagen, es sieht deutlich sleeker aus. Es funktioniert auch sehr gut. Wir haben jetzt nur ein bisschen rumgerätselt hier mit den... Weil ich kann es mal testweise machen.
Also vielleicht erst mal kurz sagen, was wir haben. Also wir haben von IKEA zweimal den Mid-Zone-Laptop-Tisch mit Rollen. Das ist so ein Stehtisch.
Das Laptop-Tisch mit Rollen?
Ja, der hat Rollen.
Was?
Ja, der hat Rollen, Lukas.
Lol, ach, das sind Rollen?
Das sind Rollen,
oder?
Kannst du vorne anheben, dann kannst du durch die Gegend rollen.
Lol.
Ist eigentlich tatsächlich von dieser IKEA Pro-Serie, die halt für Office-Ausstattungen gedacht ist. Und wir haben da jetzt dann die Rode Mikrofonhalter dran geschraubt und da hängen jetzt die Rode
Podcast. Wie heißt die PS1 oder so?
PS irgendwas, genau.
PSA, diese
klassischen, die sieht man auch immer auf YouTube. Ja. Mit diesen.
Die habe ich auch zu Hause.
Wo dann das Mikrofon auch relativ stabil steht und nebendran ist, dann hat dieses IKEA-Dings auch noch einen Getränkehalter. Aber du hast es schon gesagt, also es ist erstens super. Also ich habe jetzt wieder, wir haben ja alles vor mir. Ich habe die Tastatur vor mir. Ich habe mein iPad vor mir. Das ist schon ziemlich geil. Aber die Resonanz ist halt schon groß.
Ja,
also ich bin jetzt hier ich berühre hier. Wir müssen es jetzt entweder noch entkoppeln, also akustisch entkoppeln. Oh, krass,
wie laut das auch ist. Es
kommt schon laut an, ja.
Das ist einfach so laut wie meine Stimme.
Ja, wir müssen es akustisch noch entkoppeln, wenn es irgendwie geht. Oder tatsächlich diese rote Dinger auf Tripod stellen.
Ja.
Da müssen wir mal schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber so generell vom Setup bin ich jetzt wesentlich zufriedener als vorher. Vorher war es eine Vollkatastrophe.
Ich finde es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt hier noch meinen NixOS-Laptop mitnehme, dann könnte ich den hier auch draufpacken, kann dann während des Podcasts auf Reddit surfen. Ja, kann ein
bisschen recherchieren.
Ach so.
Genau.
Ich dachte jetzt auf Reddit. Also.
Nee.
Ja.
Und wir haben noch was. Wir haben nämlich drüben von der Stadtjugendpflege einen Panorama CS12 von Nektar bekommen.
Cool.
Das ist auch überraschend gut tatsächlich. Und zwar ist es eigentlich gar nicht so viel. Es ist ein DAW-Controller mit einem einzigen motorisierten Fader und dann so ein Set-Poti-Set, ich glaube von 4x3 oder von 4x4. Drehpotis.
Also so Nupsis, die man so drehen kann.
Und
Rotary Encoder.
Genau, wozu braucht man die? Ist doch alles irgendwie doof. Muss man mappen? Nee, muss man gar nicht. Und das ist das Schöne. Und zwar hat das Ding echt eine richtig, richtig gute Automap-Funktion. Man muss es wirklich mal in der Praxis sehen. Also stellst dir einfach so vor, du hast eine EQ.
Ich habe einen sehr hohen EQ.
Du hast eine EQ und die Potis sind schon gemappt auf diesen EQ, komplett intuitiv.
Cool, ja, sehr nice.
Frequenz, Gain, Breite, alles gut einstellbar.
Ja, nice. Also
definitiv eine Empfehlung, ich glaube kostet nur 300 Euro oder so.
Ich würde gerne mal was pitchen an der Stelle.
Was denn?
Wir könnten doch mal, und ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich fände das geil, also was ja die meisten Podcasts haben, ist ja eigentlich ein Video-Podcast auch.
Video-Podcast.
Ich fände das schon cool, wenn wir hier...
Jetzt pass auf, Lukas.
Ja.
Vielleicht kriegen wir diese Sony-Stream-Kameras. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Da sind wohl bald welche hier, wenn es klappt.
Ja.
Und dann können wir es tatsächlich tun.
Ey, das wäre so geil.
Weil dann, jedem eins irgendwie so ins Gesicht.
Genau. Und dann kann man ein Video schneiden.
Genau.
Ja, ich fände das mega geil.
Weil jetzt ist auch das Setup, vorher war es ja peinlich.
Ja, richtig. Ja, okay.
Es ist immer noch ein bisschen peinlich. Also,
der Hintergrund, wenn ihr wisst, wie das hier drin aussieht. Ja, aber insgesamt sieht es eigentlich schon ganz cool aus. Wir können
uns irgendwie sowas hinhängen oder so und dann.
Ja, da können wir ja diese Glitch-Sticker drüber machen. Ja. Ja, sehr cool. Freut mich auch mega. Sonst kann ich auch empfehlen, das hätte ich eigentlich nach deinem Synology-Thema machen müssen.
Ach, weil du ja auch irgendwie Platten hast.
Und zwar kann ich empfehlen, ich hatte es eigentlich für einen ganz anderen Use Case, aber also mein Use Case war eigentlich der, ich möchte meine AI-Conversations in meinem Obsidian-Vault gespeichert haben für bessere Searchability und potenzielles Cross-Referencing. Ja, was hältst du erstmal von der Idee?
Finde ich grundsätzlich gut.
Ja. Aber.
Aber stelle ich mir wieder als Overhead vor, weil ich habe halt Notion und Just Works.
Ja, aber jetzt zum Beispiel alles, was du in Coding machst oder so, weil was ich tatsächlich schon mehrmals hatte, war, ich hatte doch irgend so einen Snippet, hat der mir doch da irgendwo vorgeschlagen oder der hat mir den hier eingefügt oder keine Ahnung was. Was waren das nochmal da? Hatte ich doch irgendwas Cooles in meiner potenziell Cloud Code? Oder
so,
ChatGPT
ja.
Oder was weiß ich, irgendeine Konversation, die ich da hatte. Und da würde ich jetzt gerne nochmal irgendwie drin suchen. Und das funktioniert halt gar nicht. Also das geht halt in Cloud Code nicht, das geht nicht in ChatGPT, es geht auch in anderen Chat-Interfaces nicht. Und deswegen dachte ich mir, ja, dann packe ich mir doch einfach alle Sachen exportiert als MD-Files in meinen Obsidian Vault und habt ihr da dann eh als Nodes drin?
Kann man das mit der API machen oder muss man?
Und jetzt kommt's. Das ist natürlich der Vorteil an Obsidian, weil am Ende des Tages sind das einfach Markdown-Files.
Genau, aber wie kommen die da rein, ist die Frage.
Genau. Und jetzt habe ich natürlich das Problem in Cloud Code relativ easy. Der habe ich einen Hook gemacht mit einem Skript, wo der einfach die ganze Konversation nimmt und die exportiert in einen bestimmten Folder auf meinem PC. Das heißt, der pack da einfach die in einem bestimmten Format, packt ihr mir die Conversations da rein und dann sind die da gesaved, ne? Mega einfach. Jetzt habe ich es aber auf dem Server, muss der ja, und da muss ich auch sagen, weil ich ein relativ custom Setup habe, geht das, da muss er ja dann auch diesen Obsidian Vault irgendwie haben. Und jetzt habe ich das Problem, ich kann ja nicht Obsidian auf meinem Server öffnen und dann hat er da den Vault gesynkt. Und dann dachte ich mir, ja, wie kann ich das lösen? Okay, ich mache das mit SyncThing. Und das habe ich schon öfter mal gehört. Das ist ein decentralized Peer-to-Peer File-Sharing, File-Syncing-Service. Und habe das dafür gemacht und es funktioniert gut. Das heißt, ich habe auf meinem Rechner habe ich SyncThing, auf meinem Server habe ich SyncThing und der synkt dann einfach meine Obsidian-Files auf einem bestimmten Folder auf dem Server, funktioniert einwandfrei. Dann habe ich aber gemerkt, ich kann das ja nicht nur für meine Obsidian-Files machen, sondern, und das ist für mich das Killer-Feature, wenn du auf mehreren Rechnern arbeitest, ich kann auch meine Git-Repos synken. Das heißt, klar, erstmal will ich natürlich mein Git-Repo pullen und pushen und keine Ahnung was. Wenn ich aber unstaged Changes habe, die ich noch nicht committed habe, weil ich da gerade dran arbeite oder weil ich da gerade irgendwas mache, dann SyncThing die quasi auf meinen Server, und das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, am besten habt ihr einen Client, der dauerhaft an ist, damit ihr nicht beide Geräte anhaben müsst, um die zwischeneinander zu synken. Deswegen ist es gut, da einen Server zu haben, der da konkret für ist. Und synke ich auf meinen Server, wenn ich dann an meinen Desktop gehe, dann synkt er einfach die Files von dem Server wieder runter und ich habe meinen aktuellen Stand von allen Repos, die ich bearbeitet habe, auf meinem anderen Gerät.
Finde ich coole Technik, würde ich halt nicht wollen.
Warum?
Weil
du das trennst zwischen Arbeit und Privat.
Ich trenne das zwischen Arbeit und Privat zu sehr. Und ich will auch nicht irgendwie den Dirty Work Tree dann automatisch im nächsten
Mal. Boah, doch, weil das ist nämlich, da hast du dann keinen Stress mehr, wenn du wirklich sagst, ich habe hier irgendwas geändert. Und switcht aber jetzt auf dein anderes Gerät und denkst dir, ach, ich hatte doch irgendwelche Änderungen.
Ja, aber du kennst mich, ich committe 3 Zeiler, also ich bin...
Ja, das verstehe ich schon, aber zum Beispiel in meinem Shiny Flakes Repo arbeite ich nicht mit Branches, weil ich da halt nur selber dran arbeite. Und dann ist es halt kacke, jeden kleinen Change, vor allem Sachen, die noch nicht funktionieren, zu committen, weil das ist ja teilweise auch mein GitOps. Das heißt, da pullen dann die Server, die ich habe, die Konfiguration auch noch. Das funktioniert da einfach nicht gut mit. Und es ist aber auch geil für zum Beispiel Documents, für was weiß ich, Sachen, die du sonst saven willst, Fotos, Musik, was weiß ich. Und es ist gleichzeitig auch ein Backup. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe das auch auf meinem Handy. Und wenn ich da Sachen habe, die ich gespeichert haben möchte, dann sind die einfach in dem Folder, das wird automatisch gesynkt und ich habe eine 3-2-1 ist es nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall auf 3 Medien verteilt. Ich habe einmal meinen Desktop, einen Laptop und meinen Server und selbst wenn mein Server alles gelöscht wird, weil ich der AI gesagt habe, rm-rf/, ist das scheißegal, weil alles ist gesynkt. Und das ist schon geil, muss ich sagen.
Ja, wenn man mit verschiedenen Devices arbeitet, glaube ich, ist das
cool. Ja, ich glaube, das ist der Killer, ich sag's euch. Du machst Fotos,
die ich synken könnte. Ich habe versagt, Lukas.
Du hast versagt?
Ich habe versagt. Und zwar, ich organisiere ja ein Festival.
Ja.
Das heißt, Blast of Eternity und findet in Heilbronn statt.
Du hast sogar gerade
ein Hoodie von letztem Jahr allerdings.
Ah ja.
Und wir hatten immer Pech mit den Fotografen.
Ja.
Also entweder die Fotografen kamen, haben irgendwie das ganze Catering leer gegessen und ich habe kein einziges Foto von denen gesehen. Ja. Oder die Fotografen kamen und haben keine Fotos gemacht.
Ja.
Oder die Fotografen kamen und haben schlechte Fotos gemacht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so schwer kann das doch nicht sein.
Ja.
Nimm halt einfach die Kamera vom Verein. Wir haben das Sony Alpha 7 II. Das ist eine relativ,
ja,
gute Kamera, die schnellen Autofokus hat und die relativ lichtstark funktioniert, Vollformat. Und wir haben ein lichtstarkes Objektiv dazu, machte mal Fotos davon.
Ja.
Und ich habe dann ganz viele Fotos gemacht.
Und die waren aber alles scheiße. Boah.
Also jetzt nicht alle, man kriegt schon ein bisschen was raus.
Und dann hast du gemerkt, das ist gar nicht so einfach.
Aber die Ausbeute ist halt echt eine Vollkatastrophe. Also im Promille-Bereich vielleicht.
Geil.
Also.
Und was, warum, woran lag's? Woran hatte die Lehen?
Also ich glaube, Problem Nummer eins war, dass ich im Automodus
geschossen habe,
in der Hoffnung, dass die Kamera das alles kann.
Ja, aber kann sie nicht. Okay, ja.
Problem Nummer zwei war, dass ich ganz viel mit diesem Kit-Objektiv gearbeitet habe. Und Kit-Objektiv hat einen Zoom. Und ich habe halt irgendwie nicht verstanden, dass wenn man näher ranzoomt, dass es dann auch weniger Licht ist.
Ah, ja, weil das ganze Objektiv nicht mehr das ganze Licht einfängt.
Genau, weil
das
ganze Objektiv, exakt, genau, ja.
Richtig. Also, das ergibt voll Sinn, ja. Das
ergibt mega voll Sinn, dass auf einmal praktisch, wenn man weniger Licht
reinlässt. Ja, dass dann auch weniger Licht da ist, ja.
Genau, muss man erst mal checken, hier ist auch so ein Festival und so. Und ich habe da halt immer schön rangezoomt und dann das kannst du alles vergessen und so.
Ja.
Und natürlich Bewegung, alles mögliche an Kack drauf, Bewegungsunschärfe. Gut, dann habe ich mir gedacht, so schwer kann es doch nicht sein. Es ist eine Vollkatastrophe.
Sehr gut.
Weil diese ganzen Informationen sind komplett in irgendwelchen Foren, wo irgendwelche, du weißt ja, Fotografen sind da so, ja, das musst du so machen, die Nikon, und ich schwöre auf das und das. Und mit einer Sony brauchst du gar nicht kommen. Nein, mit der Nikon brauchst du gar nicht kommen.
Ja, da gibt's auch keinen generellen Konsensus.
Da gibt's keinen Konsensus.
Auf irgendwas.
Und dann rotzen die Leute das irgendwie hin, irgendwie so Brennweiten und sonst was. Ja, und irgendwie so einfach nur noch, okay. Dann habe ich gesagt, ChatGPT, ich bin Noob, guide mich, wie ich zu einem guten Konzertfotograf werde.
Ja. Und es hat nicht funktioniert.
Es hat super funktioniert,
echt? Lukas. Okay.
Es hat super funktioniert.
Okay.
Und zwar, das Erste, was es dann gemacht hat, ist, die Kamera richtig einzustellen.
Aha.
Das heißt, so die Wertebereiche irgendwie hinzumachen. Ich habe dann auch noch gesagt, gib mir ein Cheat-Sheet mit, das ich dann auf ein Konzert mitnehmen kann, um irgendwie so die wichtigsten Einstellungen nochmal zu haben, falls ich die verbumme. Und ich habe halt verschiedene Dinge eingestellt, zum Beispiel ein Continuous Autofocus oder so ein Hot-Button. Man kann so Hot-Buttons definieren, die dann schneller aufs Auge fokussieren. Und dieses Paparazzi-Ding, dieser Shutter, dass er dir halt mehrere Bilder auf einmal macht und die richtige ISO einstellen und die richtige Blende und den Wertebereich richtig machen.
Ja.
Und es hat gut funktioniert. Es hat richtig
aber
gut
hast
funktioniert.
Hast du da jetzt
ja,
schon?
Ich war ja bei Juna.
Ja,
genau.
Okay.
Und die Juna-Bilder sind okay, finde ich.
Ja, die waren ganz gut,
Also dafür, dass es wirklich jetzt literally mein erster Job in Anführungszeichen war, fand ich schon relativ gut.
Ja.
Und ich werde das jetzt weitermachen. Ich habe jetzt ein zweites Objektiv gekauft. Ich habe eines, das gesehen ist ein bisschen weit. Also man hat oftmals nicht so die Person direkt drauf gehabt, sondern ziemlich viel
Szene. Aber das war auch cool eigentlich.
Ist gut, aber ich hätte gerne auch nochmal
so einzelne
Shots.
Ja.
Und es ist unglaublich gut, wie dieses ChatGPT, wie diese AI an dieser Stelle mich abholen konnte.
Ja.
So die absolute Druckbetankung, so die absolute Anleitung für Dummies und am Ende irgendwas rauskommt. Und
das ist doch cool.
Jetzt nicht mehr als 10-12 Stunden gekostet, das zu machen.
Boah, doch so viel.
Ja, schon. Also bisher ausprobieren und immer mal wieder und dann neue Sachen. Und ich werde es jetzt tatsächlich machen, weil Juna ist eine Popband, kann man sagen. Ist auch eine gute Freundin von uns.
Ich hätte gesagt Indie, oder?
Indie-Pop-Band. Indie-Pop-Band, die auch hier aufgenommen haben. Ich habe sie hier produziert oder geholfen zu produzieren. Und sie haben einen Vorentscheid gewonnen. Also die Fotos,
richtig, das
die
ist so ein Contest-mäßig.
Münchner Music irgendwas.
Ja, irgendwas. Und am
17.01. im Feuerwerk
gibt's das Finale, genau. Wo auch Juna dabei ist. Kommt gerne vorbei. Ich bin diesmal auch dabei wahrscheinlich.
Du bist auch dabei. Ich bin auch dabei, mach logischerweise Fotos.
Sehr gut, von mir dann.
Von dir, genau. Also du möchtest Juna singen und ich mache die ganze Zeit Fotos
für Code Cut.
Und dann bin ich mal gespannt, ob sie die Konkurrenz schon hat. Also Steikon ist eine ukrainische Emo-Depressive Grunge-Band. Die sind schon gut. Also,
gut, dass Kiro nicht mitmacht, weil
da würde halt alle abrasieren.
Ist halt wieder klar, ne? Ist halt wieder klar, ja.
Ich habe noch eine Kleinigkeit zum Schluss als Abschluss von Feedback und Rückblick.
Und das, diesen Satz verstehe ich auch gar nicht.
Der Nvidia Spark ist dieser Götterrechner.
Ah. Den, und der kommt jetzt?
Der, nee. Er wurde verschickt.
Ah, okay.
Also nachdem, ich muss aufpassen, was ich sage, weil wir, Spoiler Alert, wir sind auch Nvidia Partner, also ja. Ist super, mega toll. Aber
das hat es jetzt viel besser gemacht.
Hat es viel besser gemacht, ja. Genau. Und ich warte auch total gerne 3 Monate auf diesen Rechner. Und er liegt jetzt auf der Post hier im Pfaffenhofen, ich komme nicht ran.
Sehr gut. Hey, es gibt auch keine Post mehr.
Ja, halt irgendwo in so einem Rewe-Dings
okay. Da. Okay, verstehe.
Und, also.
Sehr gut.
Ich bin gespannt, aber bei der nächsten Episode werde ich davon berichten können.
Cool, freue ich mich drauf. Dann kommen wir endlich zu den News und ich glaube, wir machen da mal, also wir machen auf jeden Fall kein Thema der Woche.
Wir machen kein Thema der Woche, aber wir machen auch keine Nginx Ingress mehr, Lukas.
Richtig, der nächste Rugpull quasi im Kubernetes-Space nach Bitnami, die ja bekanntlich fast die Hälfte aller Images gestellt haben im Kubernetes-Space, die dann einfach gesagt haben, ja, wir machen das jetzt einfach nicht mehr, nachdem die von, wem wurden die gekauft?
Irgend so ein Laden, den keiner kannte.
Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war schon ziemlich scheiße und da musste man sehr viel umstellen. Kommt es das nächste, ja, der Nginx Ingress, der wahrscheinlich 50% aller Kubernetes Cluster bedient als der Ingress Controller, wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt, weil es zum einen eine neue API gibt, ja, es gibt jetzt die Gateway API, die Ingress API wahrscheinlich ersetzen wird und ja, sonst weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, warum die das machen. Es ist ziemlich kacke, weil ihr müsst das wahrscheinlich umstellen. Wir müssen das umstellen.
Ja, genau. Also Broadcom hat übrigens Bitnami gekauft.
Genau. Und ja, Broadcom, tolle Firma. Also,
wunderbar.
Die haben noch nie irgendwie.
Dinge getan. Also ja und nein. Also ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass die Ingress API wohl ganz generell deprecated.
Ja,
ist.
Genau, das meine genau. Ich ja. Gateway API genau. Löst die Ingress
Gateway
API ab.
Gateway API löst die und wahrscheinlich hatten sie einfach nicht die Kappa, die Ressourcen, das nochmal neu zu machen.
Ja, also es gibt schon Community-Projekte, die Nginx für die Gateway API auch machen.
Ja, ich denke, wir werden direkt auf die Gateway API umsteigen. Das ist letzten Endes, glaube ich, vor allem Education, also man muss halt die ganzen Entwickler, die DRM-Charts machen, educaten, wie die Gateway API funktioniert. Aber ja.
Ach krass, auf der Gateway API-Seite gibt es sogar direkt eine Top-Level-Seite, die A Welcome Guide for Ingress Engine X-Users heißt.
Die sind schon, die
sind schon dabei, also es ist schon viel Aufwand, also alle Ingresses umzustellen auf Gateway API.
Geht nicht von heute auf morgen, aber mit der AI ist es jetzt auch nicht unmöglich.
Aber es gibt sogar ein Tool dafür. Es gibt Ingress to Gateway, was das.
Und das bastelt der Helmcharts um.
Ja, anscheinend bastelt der dir die ganzen YAMLs um. Also ich weiß noch nicht, ob das funktioniert direkt, aber das ist, glaube ich, das Tool, was man nutzen möchte. Und sonst natürlich die AI, ne? Also ich glaube, da ist AI der perfekte Use Case für. Das translatest du einmal selber, sagst ja, AI, hier macht das so und so und dann macht ihr das einfach. Ja, aber es wird interessant. Es wird wahrscheinlich auch interessant, wie viele Sachen kaputt gehen werden oder sonstige Sachen nicht mehr genauso funktionieren wie vorher.
Gut testen.
Naja, was auch kaputt gegangen ist, ist Cloudflare.
Die hat ein schönes Outage.
Und das ist ein geiler, weil viele sagen, Rust hat das Internet offline genommen, weil es tatsächlich in Rust einen, oder wie sage ich das, in einem Rust-Programm von Cloudflare war ein Fehler drin.
Genau, und Fehler können nur in Rust-Programmen auftreten.
Wo ich mich auch so frage, die Leute sagen so, oh ja, hier Rust, das ist gar nicht so geil. Oder was gab's letztens auch irgendwie bei irgendeinem Tool, hier Prisma, der ORM-Mapper für JavaScript, die haben da auch Rust genutzt und haben in einem neuen Update, ich soll leiser sprechen.
Nee, du sollst lauter sprechen. Dein Mikrofon richtig.
Das ist hinstellen. Schon ein Mikrofon, das ist direkt in meiner Fresse.
Jetzt ist viel besser.
Ja, aber ich habe Angst, dass ich dann zu laut spreche, egal. Die, der Prisma-Ding, da haben die in einem neuen Update das viel, viel schneller gemacht, indem die weg von Rust sind oder so. Und haben auch alle gesagt, ja, hier, das ist, The Rust ist ja doch gar nicht so schnell, hahaha. Nee, Prisma hat das einfach nur falsch genutzt. Und in dem Fall hat es Cloudflare auch einfach nur falsch genutzt. Die hatten an einer Stelle, also die haben irgendeinen Konfigurations-Change gepusht, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass viel zu viele Konfigurationen in deren System waren und oder doppelte oder so, und die haben aber an einer Stelle einen Unwrap gemacht, also haben den Fehler nicht richtig behandelt, wenn da eine doppelte Rule zum Beispiel reinkommt, und dann ist halt das Ding gecrashed, weil die halt Unwrap da drauf gemacht haben, und das ist gleichzusetzen mit einem Panic, wenn das hier nicht so ist, wie ich das expecte, und das ist halt einfach falsch, das ist halt nicht Best Practice, das so zu machen. Unwrap sollte im Production Code eigentlich gar nicht vorkommen, wenn du richtiges Rust schreibst, und ja, daran lag das halt.
Ja, man hat's gemerkt, tatsächlich, also ich glaube, ja, das ist auch wieder so ein Tagesschau-Ausfall gewesen.
Ich fand das auch so geil, wir sind nämlich erst vor kurzem wegen einem anderen Issue, was wir mit Cloudflare hatten, von Cloudflare wegmigriert und haben alles jetzt auf Amazon und waren deshalb nicht davon betroffen. Und jetzt gab es ja irgendwie 2 Outages oder 3 Outages schon. Ja, das
kam relativ viel.
Und wir sind jetzt so, Alter, besseres Timing hätten wir uns nicht aussuchen können.
Wir waren tatsächlich, wir haben wirklich Cloudflare an einer einzigen Stelle.
Ja.
Da müssen wir so zwei... Also aus der Nvidia Cloud zur Amazon Cloud Bridge und bauen halt eine statische Adresse, damit das alles klappt.
Ja.
Und genau als Cloudflare down war, hatten wir eine Demo.
Oh mein Gott, wie geil.
Jetzt war es so schlimm, aber wir konnten es relativ schnell fixen. Es war halt ein mega singulärer Server und wir konnten halt kurz die IP reinschreiben. Aber man möchte sowas wirklich nicht haben.
Naja, das ist schon schwierig. Aber
was man haben möchte, ist eine AI-Browser, Lukas. Du möchtest bestimmt, dass Firefox als Browser jetzt zu der AI-Plattform wird, mit der du Content im Netz konsumierst.
Es ist... Also ich glaube, meine Stance kann man sich schon mal denken, aber ich glaube, deine Stance ist sehr, sehr interessant. Ich kann dann danach als Kontrapunkt, wenn du da pro bist, für...
Ich bin nicht dafür.
Okay.
Ich hätte gesagt, doch, ich bin dafür, aber anders.
Okay.
Als ARK noch nicht von Jira oder von Atlassian gekauft wurde, hatten sie eine doppelte Strategie. Sie haben gesagt, sie führen ARK als Browser weiter wie bisher, so als schönen Browser.
Ja.
Und sie haben ein zusätzliches AI-Produkt, welches dann erstmal parallel zu ARK, bis die Welt sich weiterentwickelt hat, aber den Benutzer nochmal die Wahl lässt, ob sie jetzt sich in so eine AI-driven Browser-Experience reinbegeben wollen oder ob sie ARK, diesen Zen-Browser, sage ich jetzt mal, weiterhin als Browser-Browser nutzen wollen. Und ich denke, so hätte es Mozilla auch tun müssen.
Und ja, also sage ich auch.
Was ist passiert? Also um es kurz zusammenzufassen.
Der CEO.
CEO von Mozilla wollte Firefox zu einem AI-Native-Browser entwickeln.
Ja, und das auch mit einem Sprech in diesem Announcement. Das ist halt so ultra buzzwordy und keine Ahnung was. Man muss zum einen sagen, Mozilla macht seit Jahren, führen die diesen Browser einfach komplett falsch. Das ist auch, der Fokus ist teilweise so verkehrt, und sich da irgendwie aufzuruhen darauf, dass man da Google Money kriegt, weil man die Default Search Engine ist, ist halt auch einfach der falsche Approach schon immer irgendwie gewesen. Und jetzt dann herzugehen mit, ja, wir machen den Browser zu einem AI-First-Browser, ist halt wirklich, finde ich einfach, ist der komplett falsche Ansatz. Und man muss dazu sagen, der Head-Engineer von Mozilla hat auch das schon clarified und hat gesagt, es wird einen kompletten Kill-Switch für alles, was AI angeht, im Browser geben. Ja? Und das hat schon mal viele Leute beruhigt. Ich muss auch sagen, ich find's zwar nicht gut, aber wenn man sagt, okay, Mozilla kann sich damit vielleicht über Wasser halten, auch in einem Zeitalter, wo man vielleicht nicht mehr von Google für die Default Engine bezahlt wird, ja, dann ist das vielleicht was, aber ich bezweifle es. Ich glaube einfach, man muss da mit was Neuem her, man muss da irgendwie neu innovieren und nicht so.
Ja, aber ich glaube auch, dass AI und Browser, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Also ich glaube schon, dass dieses Tupel ein valides ist.
Ich bin mir noch nicht sicher, in welchem Scope das tatsächlich viel Sinn macht, weil, also ich meine, jetzt hast du den ChatGPT-Browser gesehen und
ja, der war,
das ist auch
das war also, Proof das, of Concept.
Ja, aber das ist einfach der falsche Weg. Ich glaube, das ist, man muss da irgendwie sich mal klar überdenken, was macht Sinn und was ist nur Hype. Ja, das sind meine 5 Cents dazu.
Ja, ich glaube, die ganze User Experience ist da einfach noch nicht durchdacht. Also, ich denke nicht, dass wir bis ans Ende aller Zeiten seitenbasiert Inhalte aufrufen werden. Das wird nicht sein. Wir werden da mit der AI interagieren. Wie dann aber Seiten und vor allem soziale Medien ihre Brand behalten, wird sich alles noch zeigen müssen.
Ja, was sich auch zeigt, ist, dass Microsoft einfach, ich weiß nicht, woher die
Magst
diese...
Magst du kurz sagen, was die News
nee,
ist?
Nee, ich will mich zuerst drüber aufregen. Ich weiß nicht, woher die diese Idee, diese Gedankenblitze bekommen, einfach Scheiße zu machen, aber es ist einfach unglaublich. Also ich möchte erstmal darauf eingehen, dass die Leute eh schon angepisst sind, weil GitHub Actions einfach so ein kaputtes System sind, wo Skripte teilweise ausgeführt werden, wie Safe Sleep, weil das irgendwie historisch noch da ist, die einfach CPU fressen und man damit mehr zahlt in den GitHub Actions und du teilweise Issues hast, jahrelang, die einfach nicht gefixt werden von Microsoft und du musst irgendwie in deinen Actions drumrum bauen. Da habe ich auch eine andere News noch mit drin, dass zum Beispiel SIG, die Programmiersprache, jetzt auch gesagt hat, ey, das ist einfach kacke, wie ihr das macht. Wir wechseln jetzt zu Codeberg.
Magst du kurz sagen, was die News ist?
Ich gehe jetzt erstmal auf die andere News ein, die 2 darunter ist mit SIG, dass die weggehen und sagen da auch diese ganze AI-First-Fokus für eine Plattform, die eigentlich vielleicht generell mal auf Git innovieren sollte und nicht einfach nur AI auf alles draufschleppen sollte, egal. Jetzt zur eigentlichen News. GitHub hat announced, dass sie erstmal das Pricing anpassen, ne? Beneficial Pricing für GitHub Actions, wo sie sagen, ey, hier, ihr könnt Kosten sparen, sagen dann aber in einem Nebensatz, ach so, ja, und für Self-Hosted Runner chargen wir dann übrigens, wo man sich so fragt, okay, also die GitHub Action Runner sind eh komplett voll mit Bugs, alle sind angepisst, dass dieses System so kacke ist und dann ist das Erste, was euch einfällt, dafür auch noch Geld zu verlangen für self-hosted Runner, die auf deiner eigenen Hardware laufen. Ja, da hat sich die Community sehr deutlich drüber aufgeregt und tatsächlich sind sie jetzt auch schon wieder gebackpedalt und haben gesagt, ah, sie machen das vielleicht doch noch nicht mit den Charging für das self-hosted Runner.
Also ich finde es auch scheiße, es ist allerdings marktüblich tatsächlich. Also auch wenn du jetzt bei Amazon einen eigenen Node in ein EKS packen möchtest, dann musst du trotzdem
ja
die CPU-Preise bezahlen, die dann deine Node damit reinbringt.
Das ist schon so, jedoch ist es halt, wenn du was free machst und dann sagst, ach so, ja, es ist jetzt übrigens doch nicht mehr free.
Ja, schon richtig.
Das ist halt einfach scheiße.
Es wirft halt die Geschäftsmodelle.
Und vor allem, wenn man den derzeitigen, also dieses, das SIG aus, dass die migriert sind und nochmal andere irgendwelche größeren Repos, weil die Experience so scheiße ist, das war erst vor ein paar Wochen, bevor die das announced haben, und sich dann hinzustellen und sagen, ja, wir chargen jetzt übrigens dafür, das ist halt, doppelt scheiße.
Ja, ich kann allerdings sagen, dass es andere, die Alternativen sind halt nicht da. Also GitLab ist, bekleckert sich auch nicht mit Ruhm.
Aber also viele sagen jetzt, entweder sie gehen zu GitLab oder sie sagen halt, ey, wenn du eh Self-Hosted Runners benutzt, dann kann ich zum Beispiel auch zu Codeberg gehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du Codeberg kennst. Codeberg
kenne ich.
Ja, das ist ein Non-Profit aus Berlin und ja, das ist halt der mehr öffentliche Open-Source-Gedanke als GitHub ist.
Schon richtig. Also Jenkins ist auch keine Alternative, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich finde unter den, also aus meiner Erfahrung, unter den Dingen, die es am Markt gibt, sind die GitHub Actions immer noch die besten. Auch wenn sie ihre Probleme haben und wenn vieles nicht gut ist und nicht richtig ist. Aber ich würde trotzdem sagen, sie sind anfängerfreundlich, sie sind nicht übermäßig verbose, sie sind relativ flexibel, sie haben eine gute User Experience und eine gute UI, auch im Web, ich finde es schon brauchbar.
Ja, ich habe schon auch meine Gripes damit, aber man muss auch sagen, hast du schon mal Gitty Actions oder Forge for J-O Actions?
Nee, beides noch nicht.
Und die orientieren sich schon ein bisschen da dran und ich glaube, das ist tatsächlich eine Alternative und ich überlege jetzt auch, vor allem für meine privaten Projekte und so, einfach auf einen Self-Hosted Git zu gehen. Einfach zu sagen, ey, ich habe meine Sachen in einem eigenen 4JO oder pack die auf Codeberg und mirror dann meine Projekte nochmal auf GitHub, einfach für Discoverability, weil das muss man einfach sagen, alle Projekte finden halt da statt.
Finden statt, ne? Genau.
Und wenn es nicht auf GitHub ist, dann findet man das nicht.
Und die Leute können sich klonen, weil sie nicht wissen, wie es geht.
So, richtig.
Und nicht drin. Und
deswegen Self-Hosted Git oder Codeberg und dann ein Mirror einfach in GitHub. Ne? Ich glaube, das ist potenziell eine gute Alternative und sonst GitLab machen auch viele. Aber ich finde auch, auf GitLab wollte ich mir einfach nur einen Kack-Account erstellen und ich habe es nicht geschafft. Er gibt mir irgendwelche Rätsel, die ich ausfüllen muss, damit er weiß, dass ich kein Roboter bin. 4 Rätsel hintereinander. Tja. Und ich denke mir, Alter, ich will nur einen Kack-Account erstellen. Vor allem, ich habe sogar mit Continue with GitHub gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, dann ist die Prüfung ja auch, ich bin ja schon auf GitHub eingeloggt. Und dann musste ich mich zweimal 4 Rätsel, dann habe ich gesagt, so, nee. Also jetzt fickt euch. Und dann habe ich einfach keinen Account gestellt.
Wir sind in der Company übrigens immer noch auf GitLab und das ist super.
Ja, Self-Hosted GitLab.
Ja,
das ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber da muss man auch sagen, Code Search ist halt einfach Kacke in Self-Hosted.
Habe ich da nicht mal einen Pitch gemacht? Wir nutzen jetzt SourceBot.
Ach, SourceBot?
Ja.
Ihr hattet vorher dieses andere Self-Hosted. Ja, genau, aber das hat auch nicht so gut funktioniert. Nee,
das hat nicht gut funktioniert.
SourceBot,
richtig, richtig gut.
Okay, muss ich mir mal anschauen.
Ist Open Source, hat 2 Modi. Modus 1 ist reine Suche. Dann wird halt so eine Indexsuche gemacht. Und Modus 2 ist
cool.
AI über die gesamte Codebasis. Und du kannst dann echt so Fragen stellen wie What's the best practice to test the REST interface? Oder What's the best practice to manage test data? Und er macht dann praktisch RAG beziehungsweise doch RAG über auf der Suche. Und es funktioniert richtig, richtig
gut.
Wie
loggt ihr euch da ein?
Mit Accounts, weil das SSO.
Genau. Geil, SSO Paywall. Ja. Juhu. Und das finde ich auch immer so scheiße, aber egal.
Ja, aber ist okay. Also ich habe auch
ich finde, und meine Stance ist zu dem Punkt einfach, ich finde Security Features, wie zum Beispiel, und SSO ist ein Security Feature, in my opinion, hinter eine Paywall zu stecken, ist einfach falsch.
Was würdest du dann hinter die Paywall stecken? Also?
Andere Features, andere Sachen, die gehostet sind. Irgendwas anderes, nicht SSO.
Also so wie ich verstanden habe, ist es so, sie müssen dieses Ding als Open Source veröffentlichen, weil dieser Indexer...
ja, das sei noch besser. Wahrscheinlich werden die dann sogar closed source.
Genau, einfach. Weil dieser Indexer...
eine gewisse License hat.
Genau, eine License hat und letzten Endes ist nur in Anführungszeichen Glue-Code außenrum ist.
Das Activity-Syndrom.
Das Activity-Syndrom, ja, tatsächlich so. Hier, nimm
hier mal ein bisschen. Was? Flowable? Was? Camunda?
Oder kann ich dir... Da machen wir mal eine Sonderfolge über meine Schmerzen mit Process Engines.
Ja. Gibt jetzt, Fork habe ich dir ja geschickt, Operaton.
Ja, ne? Ich kenne ich schon seit einem halben.
Nee, das, du dachtest, das ist das andere.
Operaton kenne ich. Es okay. gibt Operaton und.
Und noch eins. Ah, noch ja, eins, stimmt. Genau. Und ich hatte noch eins. Ja.
Richtig. Operaton und geschickt, ich bin jetzt gerade im Projekt an der TAE auf SIP 7.
Ah ja, genau, das gibt's ja, auch noch. Gibt's das auch ist noch. Ja. Und das ist besser als Operaton.
Also beide haben letzten Endes eine Regex drüber laufen lassen und Camunda mit dem eigenen Brandnamen ersetzt.
Ja, okay.
Und der Rest ist.
Naja.
Good old. Wollen wir React for Shell nochmal intensiv machen oder es einfach sein lassen?
Nee, ich hätte nochmal generell drauf eingegangen. Es gab.
Genau, wie funktioniert's? Was
genau, wie funktioniert React to Shell? Krasse Security Vulnerability. Es war eine mega gute Idee in Next.js oder in React Server Components zu sagen, ey, lass uns doch mal noch einen eigenen Standard auf HTTP draufsetzen, weil wir können es ja. Und machen dann irgendwas mit, damit man Sachen nachfetchen kann und so. Und man kann aber gewisse auf gewissen State-Sachen Prototype aufrufen und dann selber sich Objekte zusammenbauen. Und Ende vom Lied ist, du kannst mega easy mit, also es gibt Proof of Concepts, kannst du dir einfach Python angucken und kriegst auf jedem Next.js Server, der vulnerable ist, eine Reverse Shell in nichts und wieder nichts. Sehr geil.
Das ist nicht so gut.
Ja, und musste auch in jedem Ding gepatcht werden. Ja, also wenn ihr Next.js habt und das noch nicht mitgekriegt habt, dann seid ihr wahrscheinlich schon gehackt worden. Also ich habe auch sehr viele Sachen gelesen auf Reddit, wo Leute auch direkt gehijackt waren. Also tatsächlich echt insane. Ja, und dann nochmal zu sagen, packt eure Sachen in den Docker-Container, enkapsuliert das oder lasst das irgendwie auf einem harden, was weiß ich, in NixOS ist nicht alles, die Systemd-Services sind da sehr lockdown, das ist zum Beispiel auch eine Option, aber es gibt anscheinend sehr viele Leute, die lassen das einfach plain auf ihrem Server laufen, einfach mit Root, keine Ahnung was und ja, no shit, da wirst du dann halt gepwned. Ja? Schwierig. So, Apple oder was?
Genau, es gab ja immer die Apple Design Awards, die gibt es jetzt nicht mehr.
Oh.
Die heißen jetzt App Store Awards.
Okay.
Und lass mal, also zumindest mal die Top-Dinger jetzt irgendwie so chinesisch und Inklusion und so können wir vielleicht mal weglassen.
Ja.
Weil wir sind ja.
Also bei mir geht die Seite auch gar nicht.
Deswegen musst du es nochmal neu. Ich schick's dir nochmal. Ich schick's dir nochmal. Oder Google selber irgendwie.
Ja, App Store. Okay. App Store Awards.
2025, es war ein Deep Link in den App Store, da geht jetzt nicht mehr. Tatsächlich die iPhone-App des Jahres ist Timo.
Nein.
Kennst du Timo?
Ach so, nicht Temu, nein, sondern um Timo. Ja, ich dachte Timo. Schon. Das wäre ja wirklich.
Das wäre lustig, ja.
Das wäre ja krank.
Das ist so eine To-Do-App, die Mindfulness und Aufgaben miteinander verbindet.
Ah, okay, cool.
Mich hat, muss ich sagen, immer dieses Icon abgeschreckt. Magst du mal kurz dieses Icon beschreiben?
Warte. Oh. Das ist eine Hand, die im Schritt von so einem Kreis zur Seite guckt.
Und der Kreis sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger gemalt.
Ja.
Es ist schon ein bisschen weird.
Was ist das für eine Hand? Oder ist das ein Flügel?
Das gibt Flügel gar keinen Sinn. Hand. Also es ist eine AI-gestützte Mindfulness-App, die gleichzeitig deine To-Dos managt. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es soll wohl gut sein. Also was ist so die Idee? Was weiß ich, du musst deine Wäsche machen und das zeigt dir dann irgendwie an, wann du das tun musst und es belohnt dich und es plant für dich.
Okay, cool. Nächste App, iPad-App, Detail.
Die iPad-App ist Detail.
Das ist ein Video-Editor.
Genau, das ist ein Video-Editor. Und da muss ich auch sagen, kannte ich vorher nicht. Ich habe es mir dann aber mal angeschaut. Und es ist überraschend gut. Und weißt du, woher man es kennt?
Nee.
Weil so gefühlt jedes TikTok-Video und jedes Instagram-Video gebaut wurde. Also es bietet dir einfach nochmal die Möglichkeit an, mit AI halt deine Brand draufzukriegen, deine Subtitles reinzupacken, deine Cuts zu machen, deine Transitions zu machen. Was man aber allerdings auch sagen muss, es ist auch einfach relativ teuer.
Ah, wie teuer ist es?
Also man kann es natürlich wieder nur im als In-App-Purchase kaufen.
Ja, sehr
und
gut.
Und du landest dann schon so, ja. In so, ja, ich muss jetzt hier schauen. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut, so ein 10er im Monat oder so.
Boah.
Also schon.
Boah, schon
preisig.
Naja, aber billiger als die Adobe Suite.
Tatsächlich, ja.
Aber dann kann man auch DaVinci Resolve benutzen.
Ja.
Ja. Na gut.
Mac App of the Year ist Essayist.
Ja.
Kannte ich tatsächlich von einem Studenten von mir, der damit sein Research macht.
Ja.
Und es ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also du kannst damit dein Paper schreiben letzten Endes.
Okay.
Wenn du zu dumm verlatig bist.
Kennst du eigentlich, oh, wie heißt das?
Das neue LaTeX.
Ja, es gibt so ein Typist.
Ja, Typist oder so.
Oder so.
Ja, so ein LaTeX.
Ja, LaTeX-Ding, bloß einfacher.
Ja.
Ja. Ja, eigentlich, wenn du zu doof für LaTeX und Typist bist, dann
kann man damit,
Essayist.
Und ich kann es aber auch verstehen, also es gibt da viele, die haben einfach keinen Code, die haben keine Formeln, irgendwie so, was weiß ich, Geisteswissenschaftler, und ich glaube, für die ist das echt eine schöne Sache.
Ja.
Dann gibt es die Apple Vision Pro App, die lassen wir mal weg.
Was? Die haben sich selber einen Award gegeben?
Du meinst, die drei Apps war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Nee, okay, passt. HBO Max, also, was? Okay.
Schauen wir uns die Spiele noch mal an, die sind auch spannend.
Pokémon okay.
Pocket auf dem iPhone ist okay.
Ja, das ist dieses Trading Card Game.
Das ist dieses Trading Card Game, also nicht das, wo man die Dinger irgendwie in der Virtual Reality oder in der Mixed Reality fängt, sondern das mit den Trading Cards. Dann Dredge auf dem iPad.
Ja.
Ist,
was ist das?
Ich habe mal ein paar Videos dazu angeschaut. Also ich bin kein großer Gamer. Ich habe es so ein bisschen als Art Game empfunden.
Mhm.
Es ist so.
So eine Experience.
Ja,
so mäßig.
Experience,
ja,
Horror, okay, leicht düster. Fand ich eigentlich ganz spannend. Würde ich mir vielleicht auch mal irgendwie reinpfeifen.
Und das Mac Game finde ich geil.
Das ist Cyberpunk.
Ja, aber wahrscheinlich gab es das halt vorher nicht
genau,
auf
dem
Mac.
Genau, es gab vorher nicht auf dem Mac, und es ist auch schon, also ich muss schon sagen, das ist ein AAA-Game.
Das ist, aber ich muss auch sagen, also Cyberpunk ist einer meiner Top-Games ever. Das ist so ein geiles Game. Also wenn du mal ein geiles Story-Game spielen willst, wo du geiles Gameplay auch hast mit Gunplay und Fahren und hier und da in der Cyberpunk-Welt, das kann ich dir so empfehlen, wirklich. Das ist eine richtig geile Experience, sag ich dir.
Ist halt auch teuer wahrscheinlich.
Ja, Vollpreistitel halt 60 ja. Euro oder so.
Ja.
Obwohl, wahrscheinlich Apple Tags hast du ja wahrscheinlich 80 Euro oder so.
Gut. Fand ich spannend. Also waren tatsächlich auch gar nicht mal so die ganz klassischen Sachen drin, die man so kennt. Zumindest Timo möchte ich mir mal anschauen.
Ja.
Ich werde von Things nicht wechseln, aber einfach, um mal ein bisschen Inspiration zu kriegen.
Ja.
Und jetzt kommt der große letzte Teil von unseren News.
Merger and Acquisition.
Irgendwie am Ende vom Jahr merken ganz viele Firmen, dass sie kein Geld mehr haben. Zum Beispiel Crucial.
Ja, das ist eine Consumer RAM Brand von Micron, die halt eigentlich für Gamer gedacht ist, ne, für Consumer-Grade-Hardware und nicht für Firmen. Und Micron hat sich gedacht, ey, da ist gar nicht so viel Marge drin. Ist viel geiler, wenn wir das eigentlich alles an AI-Companies verkaufen. Und genau deswegen haben sie jetzt einfach gesagt, ja, Crucial,
ja, wenn,
weg
dann,
damit.
Wenn wir nichts mehr haben, dann...
Genau, RAM ist eh schon teuer. Ja, fickt euch alle. Und... Da habe ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr Insight, da habe ich ein Video von Atriok mir angeguckt, und das Geile ist, dass die ganzen Firmen, also es gibt eigentlich nur drei große RAM-Firmen, Micron, Samsung und noch irgendeine koreanische Firma oder so. Die machen eigentlich 90% des RAMs oder so für die ganze Welt. Und die haben sich irgendwann gedacht, ey, lass doch mal mega viel überproduzieren. Und dann können wir die Sachen für ganz billig verkaufen. Dann kam AI, dann haben die gesagt, die haben überproduziert, haben dann gesagt, ey, wir können uns die Manufacturing-Kosten sparen, haben dann runtergeschraubt von Manufacturing, um sich die ganzen Kosten zu sparen. Und dann kam aber AI, die ganz viel Demand hatten und jetzt haben die nicht mehr das Manufacturing, um dem Demand hinterherzukommen und deswegen sind die Preise jetzt auch so teuer. Und jetzt sagt Micron auch noch, ja, Consumer ist mir eh egal, so wie Nvidia zum Beispiel das auch sagt. Und ja, schade. Ist sehr traurig, vor allem, weil ich eigentlich mal wieder RAM gebraucht hätte. Aber ich komme jetzt mit 16 GB auch noch klar.
Ja, wer nicht klar kam.
Das Daring Firewall? Nee, Bad Die Job? Nee. Was ist das? Alan Dye.
Genau, hast du mitbekommen?
Nee.
Okay, dann kann ich es dir erzählen. Und zwar, Apple ist ja bekannt für tolles Design.
Ja.
Und.
Naja, ja.
Genau, die letzten Jahre war es halt nicht mehr so, ne?
Ja, genau. Also, yeah, wie heißt das?
Liquid Glass.
Liquid Ass, genau.
Genau, weil GL kann man einfach nicht lesen. Das ist.
Ja, richtig.
Das ist. Und Glas ist ja auch. Also. Okay, wer war Alan Dye? Alan Dye war, muss man inzwischen sagen, der Designchef von Apple. Und er ist zu Meta gegangen. Und aus mysteriösen Gründen finden das alle toll.
Weil der nicht so gut war.
Nee.
Okay.
Also klar, es gab Johnny Ive natürlich als sein Vor- oder Vorvorgänger.
Ja.
Der hatte auch seine Probleme. Der war zum Beispiel schuld daran, dass alles so dünn wurde und dann die Hardware immer schlechter wurde, weil er sich halt so krass für
sehr gut.
Den die Reduktion der Form irgendwie eingesetzt hat. Aber was Dye dann danach gemacht hat, ist einfach nicht mehr Apple gewesen. Also diese Liquid Glass Geschichte ging einfach nach hinten los. Und jetzt kann er bei Meta
geil.
Flüssiges Glas machen.
Sehr gut. Naja, schauen wir mal, wie sich jetzt die UIs von Meta ändern werden. Netflix hat anscheinend zu viel Geld.
Ja, zu viel Geld. Ja gut, die Frage ist, ob das Ding überhaupt noch was wert war. Also Netflix hat Warner Brothers gekauft.
Das ist schon krass, oder nicht?
Ist, ja.
Das ist aber schon heftig.
Ich habe mir aber auch mal die Zahlen angeschaut. Es ergibt Sinn. Also Warner Brothers.
Also welche, zum Beispiel Pi oder wie?
Genau, also Pi ist eine sehr, sehr große Zahl.
Versteht ihr, weil das ist auch eine Zahl.
E habe ich mir auch angeschaut.
Geil.
Ja.
Geil.
Es ist halt einfach die viel, viel, viel größere Firma. Also ich glaube, man unterschätzt diesen Skaleneffekt, den Netflix einfach hat. Also auch wenn Warner Brothers garantiert die größere Historie hat und sicherlich auch den viel, viel, viel größeren Backlog. Tja,
ja,
haben wir wohl Bugs Bunny auf Netflix.
Ja, ich meine, wir hatten jetzt hier, Harry Potter ist doch auch Warner Brothers, oder?
Harry Potter ist
Warner Brothers. Und das hatten wir auch schon ewig auf Netflix und so. Ich weiß nicht, wann, ob sich da jetzt sehr viel ändert. Aber naja.
Also ich glaube schon, dass sich da jetzt einiges ändern wird.
Okay, ja.
Also vor allem, was den Backlog halt betrifft. Also
ich denke,
da wird einiges an bekannten Filmen und Serien dann bei Netflix auftauchen. Und ja, mal gespannt, was passiert. Auch gespannt bin ich, was mit Roomba passiert. Die sind insolvent gegangen und haben Insolvenz angemeldet. Roomba ist ein Hersteller von Saugrobotern.
Mhm.
Und die Frage ist, wie geht's weiter? Also die Marke dahinter ist übrigens iRobot.
Ja.
Also
genau, also Film, diese Saugroboter heißen
iRobot, die Marke heißt Roomba.
Aber man kennt das schon.
Ja, ich habe immer gedacht, die heißen Robot, weil das Logo, dieses I, so, aber es ist iRobot. Kennt ihr, sind diese schwarzen Dinger, die rumfahren.
Oder die Dinger, die Will Smith in diesem einen Film bekämpft.
Das genau, ist auch die iRobot. Gleichen,
genau. Ja, genau.
Ich frage mich immer, ist sowas eigentlich, also was passiert denn jetzt tatsächlich, also es geht jetzt wohl offensichtlich weiter, das sind jetzt für eine Selbstverwaltung, Investoren und pipapo,
ja.
Aber wenn jetzt tatsächlich da, die haben doch bestimmt eine Serverkomponente oder so.
Ja, ja, klar.
Und wenn die dann einfach nicht mehr da ist, dann ist das Ding tot. Dann hast du irgendwie,
das ist ja nicht das erste.
Tonnenweise Elektromüll.
Ja, was meinst du, was mit ganz vielen Smart Home Companies schon passiert ist? Deswegen immer Local Control. Also hier diese ganzen, wie hießen die? Von Google, diese Nest-Thermostate. Diese
Nest-Dinger auch, ja.
Die haben ja jetzt auch die ganzen Features, die dieses Ding hatte. Ja, sorry, das haben wir jetzt abgeschalten. Und das Geile ist, das habe ich nämlich auch in einem Podcast gehört, die Daten, die das Ding sammelt, die kriegt Google immer noch.
Schön,
das ist so geil. Die schalten alle Funktionen ab von dem Gerät, aber die Daten, die holen sie sich noch. Alter, es ist so geil. Naja, aber wenn die Firma tot ist, dann funktionieren die Dinger wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl ich da auch schon, es gibt Custom Firmware, die du, glaube ich, sogar draufladen kannst. Ja,
ich glaube, auf diese Nerd-Ebene muss man da gar nicht runter. Also da wird natürlich was passieren. Also da wird auch, das ist amerikanisch, also da wird auch,
weiß ich nicht. Sehen wir dann.
Da wird es was geben.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann einfach Elektroschrott sind und dann.
Wo es allerdings nichts gibt. Ich habe ja meine Webseite gemacht mit Bento.
Ja, und das ist wieder der Microsoft Wunderlist Move, oder?
Genau.
Es ist richtig. Wieder also, Linktree sieht, ey,
lass
die
mich
machen
mal
das.
Erst mal erzählen, worum es geht, bevor sorry, du wieder deine Meinung.
Ja, ich will, wofür ist dein Podcast da?
Genau, nur deine Meinung. Die News ist völlig egal.
Die News ist egal.
Also was war Bento? Bento.me war eine Plattform, da konnte man sich eine ich sage jetzt mal Referenz- und Link-Webseite bauen. In so einem schönen Bento-Layout konnte sein LinkedIn verlinken, sein Spotify, sein Instagram,
also,
seine Socials.
Linktree bloß schöner.
Linktree in schön, genau. Ja. Und Linktree hat es gekauft, weil sie auch gemerkt haben, Mensch, das ist ja wie Linktree bloß schöner. Ja, jetzt haben sie es gesandt.
Ja, weil, warum auch?
Soll ich mir ein Linktree machen? Also praktisch, diese schöne Bento-Layout wird jetzt so eine Liste von.
Das kannst du jetzt in 5 Sekunden mit Cloud Code machen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist eines meiner Weihnachtsprojekte. Ja. Ich werde mir das Ding mit Directus als Backend natürlich in Cloud Code reimplementieren.
Sehr gut.
Und dann haben wir da einen Plan. Und jetzt kommt der ganz, ganz, ganz große News.
Oh mein Gott, ja. IBM kauft Confluent.
Ich habe es anders genannt. Eigentlich sollten wir sagen, IBM kauft Kafka.
Ja. Es ist Open Source,
es ist
Apache,
Open Source, aber
es ist Apache.
99% der Contributions kommen halt von Confluent.
Boah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Nee, ich finde es nicht gut. Das ist sogar gefährlich, ist das. Also es ist ja nicht nur Apache Kafka, sondern auch noch Flinkt dahinter.
Ja.
Und IBM hat eine Historie von Message Bus und hat auch ein Geschäftsinteresse.
Boah, es gibt diese IBM.
Aber MMQ.
Oh,
ja, genau.
Oh, das ist wirklich,
ganz,
das ist Horror.
Das ist ganz
das
schlimmer,
ist,
ganz
das
schlimmer
ist Horror.
Kack.
Das musste ich einmal machen. Das ist wirklich absoluter Horror. Ja. Ja, mal gucken. Dann wahrscheinlich machen sie Sundown.
Sundown, Apache Sundown. Brauchen wir nicht. Hier
das wäre geil.
Der Migrationsguide zu IBM MMQ.
Naja, sehen wir, was passiert. Sehen wir, ob das. Ja, aber ich glaube, solange das auch noch unter Apache ist, ist das noch safe, sag ich mal.
Ja, ich denke auch. Und erinnerst du dich noch, wir hatten mal eine Interviewfolge mit dem CTO von Confluent?
Ja. Mit dem können wir jetzt nochmal reden, ne? Was soll denn der Scheiß?
Wenn er noch da ist.
Ja. Naja. Gut.
Kommen wir noch zu 3 kleinen AI-Themen. Man kann jetzt Photoshop aus ChatGPT heraus bedienen.
Okay.
Relativ cool. Also tatsächlich so, wie du das vorstellst, du hast ein Foto und du sagst mir, mach mal bitte die Nase weg. Und dann macht er dir die Nase weg. Oder mach mal irgendwie den Kontrast besser. Und dann macht er dir den Kontrast besser.
Cool.
Du nutzt kein Photoshop, kann das sein?
Ja, denkst du, ich habe einen Geldscheißer oder was? Also, wie so viel Geld hätte, dass ich mir Photoshop leisten kann.
Es lohnt sich. Also,
nee.
Also alleine
für das, was ich mache, lohnt ja, okay. sich das auf keinen Fall.
Aber alleine jetzt auch schon die Fotos, die ich geteilt habe von Juna mit Lightroom und
nee, alles aber in der Cloud. Weißt du, was sich jetzt lohnt? Da kann man sich auch Affinity jetzt holen, jetzt wo es kostenlos ist.
Kann man tun, ja.
Ja.
Wobei, ja, AI-Tools und so brauchst du auch wieder, musst du extra bezahlen.
Ja, aber ist billiger als Adobe.
Affinity gehört zu Canva.
Ja, zu Canva, die haben Affinity gekauft.
Genau, und ich habe jetzt Canva Pro tatsächlich.
Ja, guck.
Über,
da kannst du ja Adobe sparen.
Über Non-Profits, die verschenken es gerade an Non-Profits.
Cool.
Also Lukas, du wolltest doch schon immer mal im CVJM eintreten.
Boah, nee, kannst du ja nicht. Ich will nichts machen. Ich will einfach zu Hause sein und schlafen.
Und Spotify hören, denn das ja. ist die letzte News für heute.
Du hast nämlich gelogen, es sind nur zwei News, weil wir die eine überspringen. Ja, komplett irrelevant.
Irrelevant.
Irgendwie ein neues Model. Ach komm, geh mir weg. Ach komm,
mach. Echt nicht erzählen, dass ChatGPT ein neues Model namens Codex 5.2 rausgebracht hat.
Ja, und fertig. Und fertig ist die News.
So, ja. Genügt.
Ja, weil dann können wir jede Folge einfach nur die ganzen Models aufzählen. Das ist doch
Spotify. Hat ein Feature, wo man sagen kann, mach mir bitte eine Playlist zum Trainieren mit Songs zwischen 80 und 120 BPM und sie sollen alle koreanisch sein. Mit einem Prompt, ja.
Cool, das ist cool.
Ich habe es allerdings noch nicht gekriegt, also ich denke, sie machen
ja, AB-Testing
und Rolling und Rollout. Bin gespannt, wann es kommt. Finde ich super. Also sowas wollte ich eigentlich tatsächlich mal schreiben. Hab dann allerdings gemerkt, dass es nicht geht, weil die Spotify API einfach das nicht hergibt.
Ja, da müsstest du viel zu viel nachschauen und nachholen.
Genau, also man kriegt zwar diese ganzen Daten raus, so BPM und Style ja, und so, aber
muss halt für jeden Song einzeln.
Du musst die Daten nicht, dann irgendwie dir aufbauen.
Du kannst nicht sagen, halt nicht. Ja, ich möchte jetzt alle Sachen aus meiner Library, die diese Eigenschaften haben, das wäre eigentlich nicht. Mega genau. geil, aber das geht nicht.
Klar. Ja. Aus Gründen.
Ja, genau. Aus sehr guten Gründen.
Kommen
ja.
wir zum Code der Woche und das hast du Requestly reingeschrieben?
Nee, das hast du da reingeschrieben.
Dann machen wir es nicht.
Sehr gut.
Weil ich was anderes picken möchte, nämlich das Carbon Design
System. Da mal wieder, jetzt wieder bei IBM.
Ja.
Das ist jetzt ja wirklich gerade noch drüber hergezogen.
Also, genau. Also, was ist Carbon? Kennst du Keycloak?
Ja.
Kennst du das neue Keycloak?
Nee. Also die alte UI war so hässlich. Das war dieses Dragonfly-System. Ja, genau. Ja.
Und das ist jetzt das Neue.
Ah, okay.
Also der neue Keycloak wurde mit Carbon gemacht. Das ist auch so wie Quarkus, wie die DevUI ausschaut.
Ja, okay, die sieht gut genau. aus.
Und das ist ein richtig, richtig gutes Designsystem.
Okay.
Und mir ist es wirklich über einen Blogpost von Markus Eisele untergekommen. Ich kannte das vorher nicht. Und es ist richtig, richtig gut. Warum? Weil es halt nicht so wie Material Design so consumer-orientiert ist, sondern es ist halt wirklich für Enterprise. Also Formulare, Klarheit, klare Strukturen, ja. gute Navigation, nicht ja. irgendwie so scrollen. Es ist auch hauptsächlich von Desktop gemacht.
Ja.
Also wirklich für klassische Enterprise-Geschichten. Ja. Und was mir richtig, richtig gut gefällt, es hat Design-Patterns, wie du mit AI umgehst.
Ah.
Also wie du kennzeichnest, dass das von AI kommt.
Cool.
Wie du sicherstellst, ja. dass die Leute verstehen, wie AI funktioniert.
Überall Sparkles einfach dran.
Ja, gerade nicht. Also genau, also gerade nicht dieses Sparkle, sondern ein schönes doch. Icon dafür und so. Und ich nutze das jetzt tatsächlich für ein Projekt, wo ich dann die nächsten Male mehr davon erzähle.
Oh, mysteriös, mysteriös.
Du hast Scholz Krok.
Krok nennt sich das Ganze. Und das ist echt ganz cool. Das ist einfach ein File-Sharing-Tool, mit dem man zwischen zwei Computern Files hin und her schicken kann.
Du meinst sowas wie heißt dieses Ding von Apple Air?
AirDrop. Ja, bloß für die CLI halt einfach gedacht.
Ach so, okay.
Und du kannst halt einfach überall, wo du ein Terminal hast, kannst du einfach sagen, Krok, File, dann kriegst du einen uniken Code und dann gehst du auf der anderen Seite, sagst Krok, uniker Code und kriegst die File. End-to-end encrypted zwischen den beiden Maschinen. Mega cool. Kann ich sehr empfehlen. Hat mega gut funktioniert. Wenn du tatsächlich mal irgendwie eine File sharen musst, das Ding ist mega nice. So, und jetzt?
Hast du einen No-Code der Woche?
Terraria. Als Game. Gaming Recommendation.
Um was geht's da?
Das ist ein Survival Craft Adventure Game. 2D-Optik. Es geht nur nach links und rechts, oben und unten. Ist ein Pixel Art Game, ist schon relativ alt, also 10 Jahre jetzt dann, über 10 Jahre schon. Und das Ding ist einfach geil, das macht einfach Bock. Das kann man so, also man kann es nicht direkt vergleichen mit Minecraft, aber es hat teilweise Inspiration ein bisschen von Minecraft, so mit Crafting-System, aber so ein bisschen tiefer. Es gibt sehr viele Items, es gibt sehr viele Bosse, die man besiegen muss. Es geht sehr viel um das Combat, um einen Boss zu besiegen. Nicht so sehr um, für mich, wie Kreativität in Minecraft. Man kann da zwar auch sehr kreativ sein, weil du auch Open World Survival, du kannst alles bauen, wie du möchtest. Aber in Minecraft ist es halt sehr simpel und in Terraria ist es sehr komplex, was so Items angeht, Combat generell, viele Events, viele Sachen, wo man Sachen besiegen muss und so, kann ich mega empfehlen. Also ich habe das zwar früher schon mal gespielt, ich habe das noch nie durchgespielt, aber Alter, einer meiner Top-Games auch, mega, mega geil.
Dann pack den Link rein in die Shownotes.
Nee.
Dann werde ich noch eine Sache empfehlen. Das Gruselkabinett, kennst du das?
Nee.
Das ist eine Hörspielserie, die inzwischen auch schon jenseits der 150 ist. Und es sind unglaublich aufwendig produzierte Horror ist zu viel. Gruselgeschichten. Also so ganz, ganz, ganz klassischer Stoff. So Edgar Allan Poe, Geisterschiffe,
geil.
Vampire, so dieser spätromantische.
Wann hörst du das immer?
Meistens zum Einschlafen.
Ja, okay.
Und
ja, das ist cool zum Einschlafen.
Ist zum Einschlafen super. Aber ich bin da, glaube ich, auch besonders, weil irgendwie Mord und Totschlag beruhigt mich ein bisschen.
Ja. Nee, ich hör auch unglaublich gerne Mordlust zum Einschlafen. Also
Dann hör dir das an.
Okay, ja, dann schau euch mal rein.
So diese alte elegische Sprache und irgendwie britische Schlösser und Horrorhäuser.
Sehr gut.
Und einfach so einen wunderschönen archaischen Duktus durch. Richtig gut. Richtig gut produziert. Deutsche Serie gibt's auf Spotify. Kann man sich jede einzelne Folge anschauen. Manchmal sind es Originalgeschichten. Also sie haben Bram Stoker's Dracula drin. Sie haben einige Sachen von Lovecraft. Einige Sachen von Edgar Allan Poe. Und auch Originalproduktion. Also alles sehr, sehr, sehr gut. Immer abgeschlossen. Immer neue Geschichte.
Geil.
Richtig gut.
Ja, ich kann auch, dann sage ich jetzt noch kurz, da brauchen wir jetzt keinen Link reinpacken, aber zum Einschlafen höre ich
Mordlust?
Arte.
Und ich sage dir, sehr gut.
Arte Dokumentation auf YouTube, das ist der Killer. Wirklich. Ich sag dir, über Weltall, die reden Weltkulturerbe, dann reden die mal über was weiß ich da, alles mögliche. Das ist Top-Tier-Sachen zum Einschlafen, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ich habe das irgendwann gefunden. Ich dachte mir, Dokumentation, ja, gibt's da irgendwas auf YouTube? Arte ist der Shit. Was meinst du, wie viele fucking Dokumentationen es gibt? Vor allem, ich brauche ja jede Nacht
eine neue
Dokumentation, weil ich will ja nicht die gleiche nochmal hören. Auch nicht den Anfang oder so. Und jede Nacht YouTube, neuer Algorithmus, spielt mir da irgendwas rein. Es ist top. Kann ich empfehlen.
In diesem Sinne, wir haben wieder die 2 Stunden geknackt.
Ja, sehr
folgt
gut.
Folgt uns auf den sozialen Medien, empfiehlt uns weiter und
genau, und frohe Weihnachten, guten
frohe
Rutsch.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch.
2 Tage noch, ach, ich freue mich.
Ja, das wird toll.
Ja, und vielleicht im neuen Jahr mit Video, ich will ja nicht zu viel versprechen, ja, also es wäre schon cool.
Ja, also wenn du den Cut machst.
Ja, ich versuche dann AI-Workflow zu machen.
Also eigentlich kann man ja, also es ist noch nicht spruchreif,
ja.
Deswegen zeige ich es dir einfach nachher.
Ja, ich wusste, dass es das ist, oder? Ja, es ist das, okay.
Ich zeig's dir nachher.
Oh nein.
Gut.
Ich wollte doch da mitentwickeln.
Dann.
Ciao, Markus.
Tschüss, Lukas.
Fuck, war es jetzt falsch rum?
Nee, es war richtig rum.
War richtig rum.
Und schau mal, wir winken uns schon zu, so als
gäbe
es schon Video.
Toll. Habe ich jetzt reingesprochen in das Ciao Lukas?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, okay, passt. Ja, wer das jetzt noch hört, der soll uns doch einfach mal, wirklich, wenn ihr uns kennt, schreibt uns doch mal, sagt, ey, das habe ich jetzt gerade, ich hab den Gruß gehört, also Grüße an alle, die jetzt noch zuhören und schreibt uns das einfach mal. Da freuen wir uns. Da können wir dann nächstes Mal, wer will, ha, den grüßen wir dann im Intro. Ha, oder so machen wir's.
Aber nur, wenn man Patreon super supportet.
Genau. Ist. Nee, auf neuester Skandal Fanblast. Ha.
Oh nein.
Hast du es nicht mitgekriegt? Nein, oh mein nicht. Gott, Alter. Er schreibt uns auf Fanblast. Ach, schön.